Willkommen zur Vorlesung Action Games, Action Plattformer, Klassiker der Spielegeschichte. Das halt ganz schön. So. Wir haben 3 Stunden vollgepacktes Programm, Spielspaß und Unterhaltung. Und es wird interaktiv, weil es ist Action, das heißt, Sie sollen sich bewegen. Jetzt passiert hier auch Action. Ja. Ist nicht zum Nachdenken, die Vorlesung. Ich animiere Sie alle tatsächlich mal wieder zu spielen, mit mir hier die Spiele zu spielen, die ich Ihnen vorstelle. Ja, mitzumachen, das mal selber zu erleben, weil bei Action, das ist das Genre, geht es tatsächlich um die Aktion, die Handlungsaktion, die sie ausführen, meistens unter Zeitdruck, um die Hand-Auge-Koordination, und das ist etwas, das muss man physisch, performativ, haptisch erleben. Ja, ich kann Ihnen das hier zeigen, aber Sie verstehen es erst, was so das Zentrale war bei diesen Spielen, wenn Sie diese alten Spiele mal ausprobiert haben. Wir haben ja oben im Gang, Sie wissen, dass diese Arcade-Maschinen, stellen sich da mal ran in einer freien Minute, probieren Sie es aus. Sie nehmen viel mehr mit von diesen Sachen und Sie verstehen auch, wieso viele Dinge genredefinierend waren. Wer von Ihnen hat vorhin zugeguckt, als das Video lief? Wer hat das Spiel erkannt? Okay, einer. Noch jemand? Zwei. Sehr schön, ich stelle es Ihnen auch gleich nochmal vor, weil es nämlich auch so ein genredefinierendes Spiel war. Das Video war tatsächlich ein Reenactment von Fans. Viele Jahre später sehen Sie mal, was das sozusagen für eine Fangemeinde noch nach sich zieht. So, Actionspiele als Sammelbegriff, als Sammelbezeichnung für ein ganzes Genre, für das dominierende Computerspielgenre, bei dem es überwiegend um eben Geschicklichkeit, Reaktionsgenauigkeit, Reaktionsschnelligkeit mit dem Spieler, um den Spieler geht. Das heißt, wir haben in der Regel so eine starke Betonung dieses Echtzeit- oder Zeitdruckaspektes. Also Sie müssen gewisse Dinge, Sie können die nicht in Ruhe zu Ende puzzeln, sondern Sie müssen so schnell wie möglich, weil irgendwer schießt auf Sie, dauernd passiert was, Sie haben einen Timer, der abläuft, Sie müssen Autorennen fahren, Sie müssen Erster werden, also Sie müssen Geschicklichkeit unter Zeitdruck einsetzen. In der Regel spielt man diese Dinge dann entweder als einzelne Spielfigur oder auch im Mehrplayer, aber normalerweise spielt eigentlich der Singleplayer im Vordergrund oder auch ein Fahrzeug oder Flugzeug oder Submarine, was auch immer das Spieler ist. Und wir haben so etwas wie Trefferpunkte und Leben. Also all das, was Sie im Unity-Kurs gerade auch sehen, das ist so ein klassisches Action-Plattformer-Spiel, all diese Konzepte, die kommen aus dem Action-Genre. Dass wir sowas haben wie Hitpoints, dass wir einen Score haben, sowas wie Leben, die verbrauchen können, einen Timer, der abläuft. All diese Sachen kommen aus den Action-Spielen und auch ganz stark das Konzept der Level, dass wir also eine gewisse Anordnung von Räumen haben, die müssen wir in einer gewissen Zeit durchschreiten, und wenn wir das geschafft haben oder auch nur einen Raum, einen Bildschirm, dann steigen wir auf Level auf von Plattform, Action-Plattformer, also eine Plattform, wenn wir die geschafft haben, köpfen wir zur nächsten und so weiter. Dieses Level-Konzept ist ganz, ganz typisch für eben, wie man den Avatar durch die Spielewelt steuert. Action-Spiele spielen als dominantes Genre eben deswegen auch in alle anderen Genres hinein. Ich kann Ihnen wie immer hier nur eine Auswahl von Spielen zeigen, und ich kann Ihnen auch nur zeigen, was hat das Genre definiert, woraus besteht es, was sind die Eigenschaften, was Sie dann auch wirklich brauchen. Aber wenn Sie sich dann fragen, warum zeigt er uns nicht nochmal Pac-Man oder wo ist denn Castlevania? Diese Spiele kennen Sie A sowieso und können Sie oben ausprobieren. Und B, geht es mir darum, wirklich an die Grenzen, wo ist immer eine Innovation passiert und woran lag das, was ist das Definierende. Und ich brauche Ihnen nicht die Spiele zu zeigen, die Sie eh kennen. Und ich möchte, dass Sie gerade mal diese anderen Spiele kennenlernen. Und vieles von dem, was ich heute erzähle, haben Sie in anderen Vorlesungen in dieser Reihe schon gehabt. Das heißt, das Action-Genre schließt insbesondere auch die Shooter mit ein. Und dazu gab es ja bei Herrn Kubek eine ganze Vorlesung. Ganz am Anfang des Semesters hatten Sie ja schon Shooter. Schließt aber auch sowas wie Action-Adventures ein. Da ist also das Adventure-Genre mit dem Action-Genre gemischt. Das kriegen Sie bei mir nächste Woche. Das machen wir in der Klassiker-Folge. Da habe ich nochmal ausgelesen, eingekostet. Dann gibt es echt Action-Strategie, so Echtzeit-Strategiespiele. Ja? Sie können echt Action-Puzzle-Spiele haben. Sie können quasi jedes Genre mit Action verknüpfen. Und deswegen, um diese Verdopplung zu vermeiden, lage ich ganz viel aus. Also wenn Sie sich jetzt, wundern Sie sich nicht, die Geschichte der Actionspiele hier, da fehlen einige Teile. Insbesondere fehlt all diese ganzen Shooter- und Space-War-Spiele, weil das haben Sie bei Herrn Kubek schon gehabt. Also das ist jetzt nicht eine chronologische, lückenlose Aufzählung, sondern ich verweise immer auf die Teile, die schon passiert sind oder die noch kommen werden. Nur, dass Sie am Ende so ein Gesamtkonzept, ein Gesamtspiel haben. Wie gesagt, das andere haben Sie schon, alles ist irgendwie Action. Bei dem Shooter ist das Besondere, was unterscheidet Shooter von anderen Actionspielen? Ja klar, der Einsatz, wie der Name schon sagt, Schießen oder der Schusswaffe. ist das dominierende Spielelement. So alles das, wenn Sie sich zurückerinnern an die Vorlesung von Herrn Kubek, diese ganzen Space-Spiele, wo es einfach darum geht, Dinge abzuschießen, oder auch jeder Third-Person, First-Person-Shooter ist ein Action-Spiel, klar, aber das Schießen ist das dominierende Element, wo es auch da wieder andere Sachen gibt. Moderne First-Person-Shooter vermischen sich ja gerne mit Taktik zum Beispiel, das ist dann wieder so eine Genre-Mischung. Wie gesagt, und dann gibt es die Verwandtschaft mit den Adventures, aber das kriegen wir auch in der nächsten Vorlesung. So. Ich habe Ihnen das mal auch gedacht, wie kann man Action aufteilen, wie kann man Action-Spiele dennoch definieren, das ist zwar meine Kategorisierung. Es gibt andere, aber ich finde das eine ganz gute Aufteilung. Action kann man nach den definierenden Elementen aufteilen, die zentral für dieses gewisse Subgenre sind. Und das sind einfach die Handlungsaktionen, die im Vordergrund stehen. Deswegen benennt man diese Subgenres bei Action in der Regel auch nach den Aktivitäten oder den Level-Elementen, die dominierend sind für das Spiel, für die Spielmechanik. Ja. Zum Beispiel im Shooter hatten wir Plattformer, das heißt das Jump and Run, klassisches Spiel, weil sie hüpfen und sie laufen. Sie springen und sie laufen, müssen Feinden ausweichen, andere Dinge tun. Und das machen sie auf verschiedenen Ebenen, auf verschiedenen Plattformen. Dann gibt es das klassische Kampfspiel, das Beat'em Up. Nochmal als Unterschied, nochmal als verstärktes Kampfspiel ist in der Regel One-on-One. Kämpfen Sie gegeneinander, wollen die Kräfte messen, können Special Moves machen. Kennen Sie als Street Fighter 2 hier mal als Beispiel. Und dann gibt es das klassische Beat'em Up, wo Sie so viele Gegner wie möglich zusammenschlagen müssen, um weiterzukommen im Spiel. Ja, also Golden Axe habe ich hier mal als Beispiel ausgewählt. Und dann gibt es sowas wie Labyrinth-Spiele. Pac-Man ist der Klassiker. So ein bisschen geht das auch in die Puzzle-Richtung rein. Puzzle-Labyrinth mit Action gemischt. Wie gesagt, man könnte das noch viel weiter unterdifferenzieren, aber wenn wir das mal als grobe Kategorisierung nehmen, können wir relativ viel daran festmachen. Und ich möchte, wie gesagt, dass wir zusammen ein bisschen spielen. Und ich weiß, nicht nur ich stehe hier vorne, der Zürich steht manchmal da vorne oder der Kubek und sagt, jetzt spielen wir doch mal und dann traut sich keiner, aber diesmal werden sie sich trauen. Ich habe das in meinem Herzen das Gefühl, dass sie das diesmal tun werden. Ja. Und Spaß machen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, wir haben diese zentralen Konzepte und dann gibt es nochmal so Einzelspiele, so Frogger zum Beispiel, das hat kein weiteres Subgenre, also dieses über die Autobahn Hüpfspiele gibt es nicht so viele. Aber schauen wir uns das doch mal der Reihe nach an. Fangen wir mit den Jump'n'Runs an, ja? Mit dem Hüpfen und dem Laufen. Wenn sie ein bisschen leiser sind, ist es für alle angenehmer. Sehr schön. Ich weiß, die Vorlesung wird lang und ab und zu wird es mal ein bisschen lauter, aber wenn wir doch alle wieder zur Ruhe zurückkehren, dann macht es allen mehr Spaß. So als Jump'n'Run, klar, Springen und Laufen, bezeichnet man also all die Computerspiele, in denen sich diese Figur rennend oder springend fortbewegt. Das ist irgendwie logisch. Und das Besondere hier ist, ein präzises Springen ist wichtig. Das heißt, Sie springen nicht einfach durch die Gegend, sondern Sie kennen das aus all diesen Spielen. Ich sagte, wenn Sie ein bisschen leiser werden würden, wäre es toll. Weil das halt bei mir total wieder und dann verstehe ich das nicht gut. So, vielen Dank. Sie springen und das Springen müssen Sie präzise ausführen. Also es geht um die Geschicklichkeit beim Springen und auch beim Laufen. Sie kennen das. Wer von Ihnen hat Super Mario gespielt? Ja, alle. Sie kennen das Spiel. Deswegen zeige ich Ihnen das heute nicht. Ja, Sie müssen halt genau springen, Sie müssen über Löcher drüber springen, Sie müssen genau landen. Es gibt Spiele, die treiben das auf die Spitze, wo man Pixel genau springen muss, wo man also Feinden genau ausweichen muss, Schüssen genau ausweichen muss. Und diese Plattformspiele, das ist so ein Überbegriff, also es gibt halt Plattformspiele mit Shootern, wo man halt als Figur selber auch schießen kann, sich der Feinde so entledigen kann. Es gibt Plattformfighter, so Nahkampf. Szenarien. Es gibt die klassischen Jump'n'Runs, die ich Ihnen jetzt mal ein bisschen näher vorstellen will, oder die ganz klassischen Plattformer, wo es eigentlich um fordernde Geschicklichkeitseinlagen so ein bisschen geht. Und dann gibt es ein Genre, was zuerst daran ist, ist Plattforms und Ladders, das heißt, Sie haben Plattformen und Leitern, die diese Plattformen verbinden und so können Sie zwischen diesen Plattformen wechseln und müssen in der Regel Gegnern ausweichen und dabei Gegenstände einsammeln. Das Ganze basiert auf einem Level-Konzept, das heißt, Sie hangeln sich von Bildschirm zu Bildschirm, der dann jeweils ein Level ist. Das Ganze fängt an, also ein ganz bekanntes Anfang ist das Spiel Space Panic. Ja, ist ein Single-Screen-Spiel, wo Sie nicht springen können. Ja, wir sind in den 80ern, wir sind Anfang der 80er, das heißt, wir sind in der Zeit der Arcade-Automaten. An diesen Dingen, die da oben stehen, die wir danach gebaut haben bei uns in der Etage, Sie gehen also in die Spielhalle, um zu spielen, weil generell nur diese Maschinen haben die beste, haben diese Grafik. Heimcomputer gibt es zu der Zeit nicht so wirklich, es gibt so ein paar Konsolendinge, Aber nicht das, was Sie heutzutage unter Konsolen verstehen. Das heißt, um gute Grafik zu sehen, guten Action und sich zu socialisen, geht man nicht zu WhatsApp, sondern man geht in die Arcade und wirft da seine 50 Pfennig rein, um diese Spiele zu spielen. Dementsprechend sind die auch ausgelegt auf diese Geschwindigkeit, auf das Messen und natürlich auch möglichst viel Geld da reinzuwerfen. Ja? Man kann also an diese Schwierigkeitsgrad gar mal drehen. Und ein bekanntes ist eben Space Panic von 1980 von Chris Crawford. Den werden Sie noch öfter sehen oder hören von dem, der fing wirklich als Spieleentwickler bei Atari an. Vieles kommt von Atari, hat dort viele Spiele gebaut. Und das Besondere ist eben dieses Space Panic, was ein Fallenstellenspiel ist. Sie haben diese Plattformen und zwischen diesen Plattformen sind Leitern. Sie sehen, Sie können diese Leitern benutzen und Sie können ein Loch graben in diese Plattformen und überall dort laufen Gegner herum und Sie können ein Loch buddeln und der Gegner kann dann da reinfallen. Sie können sich sonst nicht wehren, also wenn der Gegner Sie berührt, sind Sie tot. Sie können nicht springen, Sie können also nur an den Leitern die Plattform wechseln und Sie müssen es schaffen, sozusagen alle Gegner zu fangen. Das Ding besteht halt immer aus diesen 5 Ebenen, die miteinander verbunden sind. Und Sie sind natürlich bei Space Panic, Sie sind ein Astronaut, falls Sie es jetzt nicht erkannt haben. Sie sind ein Astronaut, der außerirdischen, so apfelförmigen Monstern ausweichen muss. Und das machen wir eben durch Löchergraben. Und das Ganze hat nochmal ein Zeitdruckelement, weil Sie haben einen begrenzten Sauerstoffvorrat. Den sehen Sie da bei Oxygen. Wenn der ausläuft, ist es vorbei. Was das Definierende hier ist, das werden Sie bei ganz vielen Spielen, wir haben also die Plattformen, wir haben ein Verbindungselement zwischen den Plattformen und wir müssen ausweichen unter Zeitdruck. Und all diese Spiele sind Single Screen, das heißt, all die ganze Action passiert auf diesem einen Bildschirm. Da wird nichts gescrollt, da schaltet nichts um, das ist der Bildschirm, das ist das Spiel. Es war technisch auch anders schwer umzusetzen. Das findet Fortsetzungen in den 80ern, ganz viele Nachahmer. Ein bekanntes, sehr, sehr bekanntes ist Loadrunner von 83. Ist der Klassiker unter den Spieleplattformen oder Plattformspielen. Obwohl die Space Panic zuerst war, hat Loadrunner deutlich mehr Ruhm eingeheimst von Douglas E. Smith, der leider vor, ich glaube jetzt 2 Jahren gestorben ist, hat das entwickelt, damals 83, noch in Fortran auf einem Großrechner, hat es dann portiert auf die Arcade. Loadrunner ist so eins der Spiele, was deswegen besonders ist, weil es diese Arcade zum ersten Mal nach Hause transformiert. Das heißt, dieses Spiel ist zuerst dann, hat er dann kopiert für Heimrechner. Also wir kommen in den Anfang der 80er, entstehen jetzt mit dem Atari und mit dem Sega-System, entstehen so Heimrechner und mit dem Schneider CPC und so weiter und dem Atari entstehen Heimrechner, die wir da haben können, 8-Bit-Rechner, und die brauchen auch Spiele. Da will man plötzlich spielen, das ist das goldene Zeitalter dieser Spiele. Und dieses Spiel erschien zum ersten Mal für Heimrechner und hat das, was Space Panic gemacht hat, einer breiten, breiten Masse zur Verfügung gestellt. Plötzlich konnte man diese Actionspiele zu Hause spielen, ja, wann immer man wollte, und es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept. Wurde dann später, also es fand den Weg rückwärts, dann wieder in die Arcade, für die Arcade umgesetzt. Ja. Wieder das gleiche Prinzip, jeder Level besteht eben aus diesen Ebenen mit Gängen und Plattformen und Leitern. Was das Besondere ist, wir können uns noch hier langhangeln. Sie haben so Stangen, an denen Sie sich langhangeln können und Sie können auch wieder Fallen graben. Und Sie müssen halt Items einsammeln, das sind diese dort. Und wenn Sie das geschafft haben, wenn Sie alle Items eingesammelt haben in dem Spiel, dann gibt es eine Leiter, die nach oben führt und Sie kommen zum nächsten Level. Man ist halt so Schatzjäger, Sie sehen das und Sie müssen den Bösen ausweichen. Spannend ist, dass Sie da eine Waffe haben auf dem Cover, Sie können aber nicht schießen in dem Spiel. Das ist also das klassische, gleiche Konzept. Mr. Doe's Castle, Sie sehen, wie sich das ähnelt. Single Screen ist das gleiche Spiel, Plattformen, was aufsammeln, Leitern, Löcher graben. Ist alles dasselbe. Wir probieren das mal aus. Wer von Ihnen will denn mal Loadrunner spielen? Wer will denn zuerst Loadrunner spielen? Also Sie sehen, das Spannende an dem Jump'n'Run-Genre ist, dass es ohne Jump anfing. Ja, es war, früher konnten Sie nur rennen, das Springen kommt erst viel später dazu. Aber es gibt sehr, sehr viele Spiele, die das kopieren. Also Mr. Doe's Castle von Space Panic, Loadrunner. Es gibt ganz, ganz viele Spiele, die dieses Konzept haben. Und Sie sehen, so, wenn Sie an 8-Bit-Action-Spiele denken, dann sehen Sie auch irgendwie so ein Screen vor sich mit Plattformen. Aber das, Sie müssen sich vorstellen, das ist jetzt so für uns billig, aber das auf einem Heimcomputer, zum ersten Mal, das spielt man auch im Fernseher, also wir hatten ja damals auch keine Beamer, das auf einem alten Fernseher sehen zu können, das macht auch noch Geräusch, ist der Hammer gewesen damals. Ja, weil es was ganz anderes ist. Wer von Ihnen hat denn mal den Original Gameboy in der Hand gehabt? Gut. Okay. Oh mein Gott, sehr schön.
Wie komme ich denn?
Wer hat als erstes Tetris gespielt?
Oh.
So. Und können Sie sich noch an das Gefühl erinnern? Danke. Sehr, sehr gut. Kann man auch mal klatschen? Ja. Können Sie sich noch an das Gefühl erinnern, Tetris als Single, zwar auch als Action-Puzzle-Spiel, ja, was wir heute nicht dran haben, aber als Single-Screen-Spiel, ja, das hat man dann gespielt, super toll. Und irgendwann hat man sich dann ein zweites Spiel gekauft, wie zum Beispiel Super Mario World oder Super Mario Land auf dem Game Boy. Und plötzlich bewegte sich der Bildschirm. Also das ist ungefähr so, müssen Sie sich diese Erfahrung vorstellen. Plötzlich bewegt sich was, auf dem Bildschirm ist passiert Action. Ja, Mr. Dose Castle, so ähnlich, auch von Atari, ist sozusagen nochmal ein Nachfolger für das Original Mr. Doe, ist genau in dieser Tradition. Sie kommen auch zur gleichen Zeit. Also die Space Panic hat richtig eine Welle losgelöst. So, was entsteht noch in dieser Zeit? Das kennen Sie alle. Nintendo entsteht nicht, Nintendo gibt es schon ganz, ganz lange. Nintendo ist eine Traditionsfirma, die nochmal früher spielen kann. Die Spielekarten hergestellt hat, also analoge Kartenspiele, da gibt es eine lange Tradition, Nintendo ist sehr, sehr alt. Das hat Ihnen Herr Kubik wahrscheinlich auch schon erzählt, oder? Ja. Also Sie haben eine lange Tradition, erst später Computerspiele waren, und einer, der ganz, ganz bekannt ist, ist Mr. Miyamoto, der auch erst sehr, sehr spät zu den Computerspielen gekommen ist, sich eigentlich auch lange geweigert hat, nicht mal Elektrizität im Haus hatte. Der, in diesen Spielen quasi seine Kindheitserinnerungen in Spielen umsetzt. Ja, also früher gerne lange Spaziergänge im Park gemacht, jeder Pfad führt irgendwo hin, eine Fantasiereise. Und seine Idee eben, so Computerspiele sollen wie Filme sein, die sollen Geschichten erzählen. Und ein bekannter Vertreter ist das Donkey Kong, da komme ich nochmal gleich raus, der hat auch die Musik für Donkey Kong selber komponiert. Und das Besondere an Donkey Kong ist, dass da zum ersten Mal eine Figur auftritt, die heißt, Sie kennen sie heute als Mario, sie heißt aber damals noch Jumpman. Ja? Weil das Tolle ist, der Jumpman, der konnte nämlich, und das, jetzt kommt was Neues in dem Jump'n'Run-Genre, wir können zum ersten Mal springen. Deswegen war es auch so toll, deswegen hat er ihn auch Jumpman genannt, weil wir müssen also Donkey Kong hat die Prinzessin entführt, Sie kennen das, haben Sie es oben schon mal gespielt, Donkey Kong? Nein? Ja, ich weiß, Sie, klar, aber Streber, aber die anderen. Gehen Sie mal, Aufgabe die Woche, und spielen Sie mal oben Donkey Kong. Ich blätter gleich mal um. Mr. Miyamoto, ganz, ganz spannende, hat uns sehr, sehr viele Dinge geschenkt. Ich muss auch ein bisschen auf die Zeit achten. Donkey Kong, da mit dem Jumpman, ja, auch hier haben wir wieder ein Single-Screen-Movement. Aber das Tolle ist, wir können zum ersten Mal springen. Springen zwischen den Plattformen. Es gibt zwar auch Leitern, aber wir können jetzt plötzlich uns neue Wege suchen. Und das macht dieses Plattformspiel Anfang der 80er, verhilft ihm wirklich zum Durchbruch. Donkey Kong, wieder ein Arcade-Automat. Sie mussten also wieder in eine Spielhalle gehen, um das zu spielen. Geld einwerfen. Später dann natürlich für andere Systeme umgesetzt. Sie schlüpfen in die Rolle dieses Tischlers. Dieser Jumpman ist übrigens ein Tischler ursprünglich. Der springen kann. Wissen Sie, warum der einen Hut auf hat? Also wir kennen das ja heute als Mario-Bild, unser italienischer Klempner. Der hat einen Hut auf, der hat mit dem Computer überhaupt nichts am Hut. Der hat es auch nicht programmiert, sondern er hatte nur diese Ideen, die Fantasie, und hat die Musik komponiert. Und die Idee war, wenn der Jumpman irgendwo runterfällt, sollte er zeigen, wie viel total realistisch. Ja? Wenn der Jumpman irgendwo runterfällt, dann sollte die Karte nach oben gehen. Wenn er runterfällt, dann fehlt die Karte. Wir haben ihn programmiert und gesagt, no chance. Sondern der Klempner, und Sie kennen die ganze Entstehungsgeschichte von Mario, das muss ich Ihnen nicht erzählen. Aber es ist wirklich ganz spannend. 81, Nintendo bringt dieses Spiel raus für die Spielhalle, und es ist das erste Spiel, wo dem Spieler wirklich erlaubt wird zu springen und Hindernisse durch Springen zu überwinden. Und das ist damit der erste Jump'n'Run wirkliche Plattformer. Das Spannende ist, es gibt hier zwei verschiedene Bildschirme. es gibt diesen Standardbildschirm, wo sie hochklettern müssen und dann diesen zweiten, wo sie dann wirklich zur Prinzessin kommen, das ist der, das ist sozusagen der zweite Level. Also wir haben hier verschiedene Level auch. Ja, und dieser Jumpman, der ist auch ein ganz normaler Mensch, der ist kein Held. Ja, der hat ja diese rote Mütze, den Schnurrbart, die Latzhose und so ein blaues Hemd. Der ist einfach ein Tischler. So ein ganz normaler Tischler. Und was halt passiert, der hat sich den Gorilla Donkey Kong als Haustier zugelegt. Und der hat dann einfach mal seine Pauline, die hübsche Freundin, sozusagen entführt. So, also eine ganz banale Geschichte. Und später wird daraus dann eine Prinzessin und der italienische Klempner und das Jumpman mit Wario. Und spielen Sie das mal oben an. Dann sehen Sie, wir können zum ersten Mal springen. Das Springen bringt uns weiter. Man kann springen, Sie sehen, das ist immer aus der Vorderansicht. Man kann das auch anders. Ja, ein ganz besonderer Vertreter ist, man hat für diesen Donkey Kong nach Donkey Kong Junior rausgebracht und da gibt es ganz, ganz viel. Ein bisschen zu Donkey Konga, ist eigentlich eher so ein Musikspiel. Also das hat dann ein ganzes Franchise losgetreten. Und das Wichtigste, was davon losgetreten wurde, war eben die Mario Brothers als Plattformspiel. Und das Spannende an Mario Brothers, das ist auch nicht das Mario Brothers, was Sie kennen, als Super Mario Brothers, sondern Mario Brothers als Jump-and-Run-Spiel. Findet auf einem Bildschirm statt. Das ist der Mario und Luigi, die Kämpfer sind. Das sieht da lauter hoch und auf den Boden kommen Schildkröten raus. Weil Abwasserkanalisation, die müssen unten mit dem Kopf gegen die Schildkröten kommen, also gegen die Plattform schwitzen. So wie Sie später kennen, sind die in so Blöcke gestoßen in Super Mario World und die Schildkröten umdrehen und wegkriegen. Das passiert alles auf einem Bildschirm. Das ist Super Mario, das ist das Mario Brothers. Ja, und das erste Mal, das Tolle an dem Spiel ist, das erste Mal, dass sie zu zweit spielen konnten. Ja? Vorher war es alles Singleplayer. Single Screen, Singleplayer. Jetzt können wir springen, wir haben Dualplayer. Und dann gehen wir so weiter. Ein weiteres wichtiges Spiel, japanisches Spiel, was für ein oder zwei Spieler geht, ist Bubble Bobble. Wer von Ihnen hat schon mal Bubble Bobble gespielt? Oh, zwei. Ein ganz, ganz wichtiges genre-definierendes Spiel. Darüber, Bubble Bobble allein, kann man eine 2-Stunden-Vorlesung halten über dieses Spiel. Da ist so viel drin. Aber ich habe ja keine Zeit. Also 86 von Taito herausgebracht. Da gibt es ganz, ganz viele Portierungen. Also sie spielen zwei Drachen, Bub und Bob. Die sehen Sie da unten. Sehen Sie den grünen und den blauen. Das sind die beiden Drachen. Wenn Sie Singleplayer machen, dann spielen Sie nur den Bub. Und die müssen auch natürlich ihre beiden Freundinnen retten, die halt entführt worden sind. Und müssen sich durch mehrere Level kämpfen. Jeder Level ist immer ein Bildschirm, aber es gibt ganz, ganz verschiedene. Das Layout ändert sich zum ersten Mal komplett. Ja, und das ist der böse Graf Blubber, der hat die Freundin entführt. Klassische Geschichte, das ist auch so. Auch hier ein Arcade-Automat, die Handlung kriegen Sie aber wirklich nur mit, wenn Sie dabei vor dem Automaten stehen. Dann wird diese Handlung abgespielt, dann spielen, dann kriegen Sie gar nichts mit. Also außer, dass ab und zu mal eine Blase kommt mit der Freundin, beeil dich. Ja, die ist dann gefangen. Und wie das so ist, wir sind blasenspuckende Drachen. Ja, und das Tolle ist, mit diesen Blasen können wir können also springen, wir können laufen. Und wir können mit diesen Blasen spucken und wir können die Feinde in diese Blasen einhüllen. Und wenn wir dann schnell genug reingehen, zerplatzen die und die Feinde verwandeln sich in Goodies. Und so können wir den Level erhöhen, können wir den Level schaffen, wenn wir alle Feinde abräumen. Was wir auch machen können, ist, dass ganz viele Spielemechaniken zum ersten Mal reingebracht. Wir können auf unsere eigenen Blasen steigen. Die Blasen steigen nach oben. Das heißt, wir können die Blasen spucken, wir können dann auf die Blase springen und so hochschweben. Also da gibt es ganz, ganz viele kombinierte Mechaniken und das alles muss man wieder unter Zeitdruck machen. Und ich würde sagen, das spielen wir auch mal an, weil neben diesem, der Spielmechanik, die neu ist, ja, die ausgefeilt ist, ist auch die Musik, die vielen Leuten im Kopf bleibt, ist eine sehr, sehr eingehende Musik. Ja, da gibt es noch ganz viel, es gibt Elektroblitze, Kugelblitze, wenn sie zu lange brauchen. Also da gibt es eine sehr, sehr ausgefeilte Spielmechanik, die durch interne Counter getriggert wird, weil auch zufällig Items auftauchen. Es tauchen zufällig so Kirschen und andere Dinge auf. Items, die Sie aufnehmen können und das sorgt für ein immer neues Spiel, obwohl alles vorberechnet ist durch einen zufälligen, also so einen Counter, der abläuft, merken Sie es nicht, weil der Counter wird einmal gestartet, wenn dieser Automat angeschaltet wird und läuft dann durch und da gibt es ganz seltene Items, die kommen erst nach einer Woche, ja? Weil das Spiel muss einfach an sein und dann für Sie wirkt es aber so, dass jedes Mal ein bisschen was anderes dabei ist. Wir probieren das einfach mal aus. Ich hoffe, ich habe es dabei. Bubble Bobble, ja klar. Ich zeige Ihnen mal eine Konsolenversion. Sehr, sehr cool. Und Sie sehen, man wagt sich plötzlich hinaus. Wir können rennen, wir können springen, ja, wir können plötzlich ganz andere Dinge tun, wir können so ein bisschen schießen und wir haben ganz viele Spielmechaniken, die wir kombinieren müssen. Man wagt sich plötzlich, bei mir ist jetzt alles weiß, das muss bestimmt so, man wagt sich plötzlich hinaus. Ja. Und das ist ganz spannend. Und was wir jetzt als nächstes, was bleibt noch übrig, was ist das unentdeckte Land? Was bleibt noch übrig? Wir müssen den Bildschirm durchbrechen. Das ist alles Single Screen. Die Technik wird besser und das nächste große Spiel, was das tun wird, was mehrere Räume einführt. Also wir hatten das bei Donkey Kong so ein bisschen, dass es verschiedene Level gibt und die sehen anders aus. Das haben wir hier auch. Aber dass ein Level über mehrere Räume geht, das gibt es nicht. Ja? Das kommt erst mit Pitfall so ein bisschen rein. Pitfall, also für Achtung, Falle. Auch wieder von Activision veröffentlicht, also von Activision veröffentlichtes Videospiel. Activision, die sich damals von Atari getrennt haben, von David Crane, für die Heimkonsole Atari 2600. Das ist ein Spiel für den Heimcomputer, für den Heimkonsolenbereich. Bisschen wieder ruhiger. Das ist nachher alles auf der Aufnahme drauf und dann können Sie nicht hören für die Prüfung. Also wirklich ein zweites sehr bekanntes Jump'n'Run, das das erste ohne eine vorgegebene Abfolge von Leveln ist. Also wir haben bei Bubble Bobble, Sie haben es gegeben, ganz steiles Konzept, alle Gegner abräumen, nächster Level, alle Gegner abräumen, nächster Level. Ja, und immer ein Bildschirm. Und hier geht ein Level über mehrere Bildschirme. Wir können noch nicht scrollen, da ist die Technik noch nicht so weit, das ist viel zu aufwendig, aber wir können das erste Mal ist ein Level, der geht einfach über mehrere Bildschirme. Und das ist schon sehr, sehr spannend. Es ist so ein bisschen ein Puzzle-Suchspiel, weil es ist so ein Labyrinth, ja, so wie bei Pac-Man, aber nicht auf einem Bildschirm, sondern das Labyrinth teilt sich auf die verschiedenen Bildschirme auf und es ist so, spielt so in einem Dschungel, man ist Dschungel-Harry und muss sich da so durch den Dschungel navigieren. Das Spiel ganz klar orientiert sich an Indiana Jones, ja, an Indiana Jones so als Vorbild, weil der Film war gerade rausgekommen, 81 war Indiana Jones rausgekommen. Man hat diesen Harrison Ford Hauptrolle von dem Indiana Jones, der sich mit der Peitsche schwingend durch den Dschungel irgendwelche Schätze sucht. Also das Ziel von Pitfall ist, allen Fallen auszuweichen und eben einen Schatz zu suchen. Und dafür hat man nur begrenzt Zeit. Dieses Spiel ist also auf Exploration ausgelegt, auf Schätze suchen. Zum ersten Mal hatte man eine größere Spielewelt. Bis heute gibt es da mehrere Reinkarnationen. Sie können das auch für iOS und Android runterladen. Also Pitfall gibt es quasi für alle Plattformen durch. Das ist eins dieser Konzepte, was immer wieder besteht. Wir können uns das mal angucken. Ich habe es auch bestimmt mitgebracht. Genau. Hier mal die Atari-Version. Ich laufe. Ich kann springen. Möchte jemand von Ihnen springen? Und ich habe zwei Ebenen. Ich habe da oben und da unten. Ich kann runterfallen. Ja, Sie sehen, ich habe nur 20 Minuten Zeit durch den Dschungel, ich kann über Hindernisse runterfallen, da oben ist mein Geld, mein Scorn. Jede Berührung vermindert meinen Schatz. Wenn ich also hier ranstoße, sehen Sie, habe ich weniger Kohle. Wenn ich runterfalle, muss ich es wieder machen. Und jetzt, Achtung. Also sieht man ganz klar Indiana Jones, Krokodile. Wie besiegt man Krokodile? Ja, ganz einfach. Man springt drauf. Bevor sie. Solange Sie den Mund sozusagen, wenn Sie den zuhören. Und Sie sehen, das Spiel ist so getimed, jetzt ist schon viel zu spät. Sie müssen die Millisekunde abwarten. Jetzt, wo dieses Spiel. Ja. Das ist ein klassisches Auswendiglernspiel. Ja, Sie haben da keine Chance, wenn Sie das irgendwie versuchen zu timen. Sie müssen das präzise auswendig lernen. Das da hinten ist eine Schlange.
Ist das Gold?
Ja, das ist Gold. Na, finden wir unser erstes Gold. Und Sie sehen, es gibt Wasser, es gibt Fallgruben. Aber der Level, der geht halt immer weiter. Es ist nicht sozusagen verschiedene Level, sondern den müssen Sie explorieren. Und dann gucken, wie weit komme ich in diesen 20 Minuten. Ja? Es ist auch auf Explorieren ausgelegt und das kann es, weil es ein Heimkonsolenspiel ist und eben nicht für einen Arcade-Automaten, wo es darum geht, möglichst vielen Leuten möglichst viel Geld abzuknüpfen. Sondern Sie haben das Spiel zu Hause und Sie können in Ruhe spielen. Ich breche es mal ab. Sie können das in Ruhe spielen. So, ich schalte mal wieder um, dass wir wieder was sehen können. So. also diesen Dschungel erkunden. Ja? Gibt es für alles. Nächstes großes Spiel ist Impossible Mission. Nicht Mission Impossible, sondern Impossible Mission. Ja? Ist ein Videogame, auch wieder für Heimcomputer, zuerst für den C64. Also wir haben jetzt nicht nur diese Heimkonsolen, sondern wir haben Heimcomputer, die aufkommen. Von Cresswell für bei Epix war als Publisher 84 herausgekommen. Das Spannende ist, dass hier zum ersten Mal all diese Spielmechaniken, die wir eben in diesen anderen Spielen gesehen haben, zusammenkommen. Also wir haben ganz, ganz viele Elemente und wir haben ganz viele Genres, die sich betreffen. Sie haben ein Plattformspiel, sie haben aber auch Adventure-Elemente, Action, verschiedene Action-Elemente drin, sie müssen Schlüsselkarten suchen, so ähnlich wie sie es jetzt beim Unity-Spiel auch machen. Ne? Castles of Dr. Creep ist so davon, kann man da auch verorten. Ja, also übernehmen Sie, Sie sind ein Geheimagent und Sie müssen den Doktor, ich glaube den Evil Atom, Doktor Atombender oder so, Atom, ich weiß nicht mehr genau, der ist in seiner unterirdischen Basis und den müssen Sie zur Strecke bringen. Und Sie müssen sozusagen in diesen Bunker rein und mit verschiedenen Lochkarten, die sich finden, sozusagen den Computer programmieren und Türen öffnen. Das ist ganz, ganz spannend und Sie haben nur begrenzt Zeit, um das zu tun. Und das gibt verschiedene Dinge, die ganz spannend sind. Sie haben also Puzzle, Sie haben Adventure-Elemente, Sie haben Action-Elemente, Sie haben verschiedene Gameplay-Elemente da drinnen. Und Sie haben einen Zeitdruck, wie Sie das lösen müssen. Und das ist sehr, sehr spannend. Und das ist für uns heute auch banal, aber damals in den C64 steckt ein ganz besonderer Soundchip, der analoge und digitale Elemente kombiniert ist, sodass man ganz besondere Sounds erzeugen konnte. Und dieses Spiel hat es geschafft, diesen Chip so zu manipulieren, dass es eine ziemlich krude, aber dennoch funktionierende Sprachausgabe hingekriegt hat. Das heißt, das Spiel hat sie begrüßt mit Sprachausgabe. Und das war was unheard of war. Wir können das mal kurz abspielen. Ich spiele Ihnen das mal vor. Ja, so begrüßt, ich spiele es nochmal ab. So begrüßt sie also der Evil. Ja, stay a while, stay forever. Es gibt inzwischen auch einen ganzen Spiele-Podcast, der so heißt, der sich aufgrund dieses Spiels so genannt hat. Stay a while, stay forever. Das ist auch die einzige Sprachausgabe in diesem Spiel. Ganz, ganz spannend.
YouTube ist Autoplay.
Ja, ich hasse Autoplay. Ja, das kommen dann die Geräusche in diesem Spiel noch. Aber dieses Another Visitor, so begrüßt ihr Spiel, Stay a while, stay forever, ist also für die damalige Zeit wirklich was ganz Neues. Und jetzt geht es dann langsam los. Die Genre-Explosion, die Ihnen auch schon Herr Kubik gezeigt hat zu dieser Zeit in den 80ern, das goldene Zeitalter der Arcade, der Heimkonsolen, der Spiele. Es entstehen ganz, ganz viele Dinge. Sie kennen unsere Shooter aus Space Invaders, entwickelt sich Galaxien, Centipede, Missile Command, haben Sie da, und dann haben Sie Pac-Man, Sie haben Pigs, wir haben Frogger als eigenes Frogger-Genre. Ja, die Autorennspiele entwickeln sich, ne? Pole Position, Tron, ja, die Movie-Tie-Ins. Wir sind also im goldenen Zeitalter der Videospiele, wobei die Entwickler damals, das hat Ihnen der Kubik wahrscheinlich auch schon erzählt, damals nicht gewürdigt wurden, sich deswegen ausgegründet haben, also Pac-Man, die Entwickler wurden gar nicht gewürdigt, haben deswegen haben sich von Atari ausgegründet, Activision gegründet. Von diesen Spielen, es entstehen ganz, ganz viele Sachen. Es entstehen Genres wie eben das Autorennspiel, die Space Shooter, all die Sachen entstehen und das kulminiert wirklich 1983 im Videospiel Crash. Hat ihn der Kubik das Jahr? Ja. Das ist, ja, dieses Spiel, wie gesagt, Sie werden vieles wiedererkennen, genauso wie wenn Sie sozusagen an so einen prototypischen Plattformer denken, dann sehen Sie sowas vor sich wie Loadrunner und so, das passiert einfach. Genau, und dieses Another Visitor ist so ein weiterer Baustein. Sie werden ganz viele Bausteine plötzlich in Ihren aktuellen Spielen wiederfinden. Ja, aber dieses Action-Genre zieht sich durch alles durch. Ja, es gibt sowas wie Autoverfolgungsjachten, Spy Hunter entsteht, ganz, ganz spannend. Sie fahren also im Auto, müssen ein anderes Auto, Sie müssen ein anderes Auto verfolgen und sowas. Das entsteht alles und das crasht alles mit diesem E.T. Haben Sie das Spiel gesehen, E.T. der Außerirdische? Ja? Hat es mal jemand gesehen? Das ist das Spiel, was sie in Mexiko vergraben haben. Das hat den Heimkonsolen-Videogame-Crash von Rainer aus. Das Spiel war schon dermaßen schlecht und voller Bugs. Also es war natürlich so ein Movie-License-Deal. Ja, musste schnell fertig werden. Ich zeige Ihnen mal ein Video. Und Atari hat, ja, ich weiß nicht, was man sich da gedacht hat,
mehr Kassetten hergestellt, als es überhaupt Konsolen verkauft hat. Ich sage, ja, genau, die Mama da, der Papa hat, die Kinder kauft ja auch jeder eine.
Völliger Quatsch. Ja, also man hat diesen Markt, wie in jeder Blase, irgendwann platzt die. Und ihr Spiel war so, so schlecht, dass sie sozusagen diese Horden von Kassetten in der Wüste, in der Mülldeponie in der Wüste von New Mexico vergraben haben. Also LKW-weise diese Spielkassetten in den Sand zugebuddelt. Die sind heute Gold wert. Wenn Sie mal bei eBay gucken, so eine IT-Kassette bringt Ihnen mehrere hundert Dollar easy. Und es gibt eine Dokumentation, die haben tatsächlich vor 2 Jahren, wer letztes Semester, vorletztes Semester in Frankfurt auf dem Spielemuseum war, da lag so eins. Es gibt eine Dokumentation, man hat die gefunden, Microsoft hat die gesponsert und die haben das gefunden und wieder ausgegraben. Also man hat die Originalkassetten gefunden, es war lange so eine Legende, ist das wirklich passiert? Und haben die wirklich, also Hunderttausende von Kassetten irgendwo in der Wüste vergraben? Ja, haben sie. Und man hat sie wiedergefunden. Und ich zeige Ihnen mal das Spiel, dann wird Ihnen das relativ klar. Wir gucken uns mal das Gameplay an, dann ist Ihnen relativ klar, warum dieses Spiel kein Spiel ist. Das ist, was Sie machen können. Sie können Ihren Kopf ausstrecken, das macht aber nichts. Da unten läuft so ein Timer ab. Jetzt sind Sie in ein Loch gefallen. Das ist das Spiel. Also, ich breche das mal ab. Ja, also man war ja für alles neue Spiel, war man süchtig, deswegen gab es so eine riesige Explosion von diesen Heimspielen, von diesen Arcade-Spielen. Aber irgendwann reichte es auch dem Heim, wenn er zu Hause gesagt hat, nee, also es ist ja auch nicht gerade billig, man hat da echt viel Geld ausgegeben und dann irgendwo war einfach mal Schluss. Und das war der Videospiele-Crash. Da gehen wir aber nochmal gesondert drauf ein. Es entsteht, ich habe Ihnen das mal als, Sie sehen das gar nicht, YouTube. Es entsteht so eine Vielzahl von Spielen. Ich habe Ihnen mal hier so ein Plakat für Atari, also ein Atari-Werbeplakat aus den 18 mitgebracht. Man sieht wirklich die Autorennen, die Actionspiele, die Beat'em-Ups entstehen, alles Weltraum-Schießspiele entstehen, Rail-Shooter, all diese Sachen entstehen hier in dieser Zeit. Also das goldene Zeitalter wirklich, was wir damals hatten. So. Von diesem Crash erholt man sich erst durch eine Sache, also Sie erinnern sich an Donkey Kong, Sie erinnern sich an den Jumpman und an Mario Balls, kennen Sie wahrscheinlich nicht, aber 85 kommt dann die nächste Konsolengeneration, das Nintendo Entertainment System, und es bringt uns Super Mario Brothers. Wer kennt es nicht? Ich habe Sie vorhin schon gefragt, Sie kennen es alle. Ja? Also der Mario, der springen kann, der laufen kann, der schießen kann, der sozusagen verschiedene Spielmechaniken freilegen kann, da gibt es den Stern, das ist auch unverwundbar, und man kennt das, mit der Blume kann man schießen. Und wenn Sie den Pilz essen, dann können Sie ganz andere Dinge, also es hat ja, ganze Generationen geprägt. Und das Spannende ist, was Sie zum ersten Mal bei Mario wirklich haben, ist ein Scroller. Ja, die Konsolen waren jetzt leistungsstark, Sie können, der Bildschirm bewegt sich, wenn Sie laufen. Sie können zwar nicht mehr zurückgehen, ja, aber der Bildschirm bewegt sich. Das ist dann schon spannend, weil sozusagen die Aktion wirklich passiert. Wir schalten also nicht wieder Pit vor Bildschirm bei so um, sondern wir können laufen. Ja. Und dementsprechend hat das einen riesen Anklang gefunden. Sie wissen, Mario, die Reihe des Franchise besteht bis heute in diversen Inkarnationen. Mario ist jetzt auch in jedem Genre angekommen, also Sie können mit einem Mario-Spiel alles machen. Wir gehen dann später auch in die 3D-Welt, also als dann 3D Mario 64 rauskommt. Ist es ganz spannend. Aber es gibt eine Besonderheit an diesem Spiel. Wer von Ihnen kennt dieses Spiel? The Great Gina Sisters. Ja. 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 Ist ein Computerspiel, 87 für den C64 rausgebracht, von einem deutschen Softwareunternehmen, von Rainbow Arts, von einer Gruppe, die wir später auch nochmal wiederfinden werden, die nämlich viele Perlen herausgebracht hat. Und die das doch, sagen wir mal, sehr, sehr ähnlich ist. Ich schalte nochmal um, damit Sie den Unterschied sehen. Also da ist Mario und da ist The Great Gina Sisters. Also sie spielen also zwei Schwestern, ja.
Ich glaube, die Geschichte ist, dass sie ursprünglich einen Port machen wollten.
Genau, sie wollten ursprünglich einen Port machen und das. Genau. Richtig. Völlig korrekt. Und das ist das Spannende. Und zu dieser Zeit, zu der Zeit hat man einfach mal Dinge getan. Genauso wie Dune 2. Das kriegen Sie bei der Strategie. Hatten Sie Strategievorlesung bei Cirrus? Hatten Sie schon, ne? Hatten Sie Strategievorlesung schon? Nee? Kommt noch, kriegen Sie bei Strategie Dune, Dune 2. Es gibt zwei Dune-Spiele, Dune 1 und Dune 2. Das ist zweimal dasselbe Spiel. Also es ist komplett unterschiedlich. Das eine ist ein Strategie-Spiel, was das moderne Command & Conquer begründet hat. Und das andere ist so ein Adventure, ein klassisches Adventure. Und das ist aber nicht Teil 1 und Teil 2, sondern man hat das Spiel zweimal lizenziert und dann hat man zwei verschiedene Versionen bekommen. Und dann hat man das eine Dune 2 genannt, aber es ist zweimal das gleiche Spiel. Aber so Dinge passieren in dieser Zeit, ja, die passieren auch noch später. Und das ist das, was Nintendo also zum Mega-Durchbruch verhilft als Marke der Mario. Das kennen Sie bis heute, niemand kennt Mario nicht. Wir gucken uns aber nicht mal den Mario an, sondern wir gucken uns mal The Great Genesis an. Sie haben alle Mario gespielt, Sie haben ungefähr diese Level so im Kopf, nicht wahr? Und wir gucken uns mal, wer will jetzt mal Great Giant Sisters spielen? Das ist das Kettenladergeräusch. Also ich habe Ihnen jetzt die Amiga-Version mitgebracht. Das ist wahre Immersion. Das haben Sie damals auch gehört?
Ja.
Grafik von Manfred Trenz. Merken Sie mal, Manfred Trenz ist auch ein Name, den finden Sie wieder. In der Zeit entstehen auch viele deutsche Spielestudios. Es sieht von da hinten immer so aus, es sieht von da hinten immer total einfach aus, aber es ist echt nicht leicht, weil man nämlich diese Sprünge auch genau timen muss. Also man muss genau timen, die einen Pixel Berührung und schon ist man tot. Also es ist, besonders wenn man hier unten drunter ist, ist es total schwer, diesen Gegner zu erwischen. So, ich breche das mal ab. Und das war The Great Genesis, das zu dem Rechtschreib Nintendo ist es nicht wirklich gekommen. Man hat es dann freiwillig vorher zurückgezogen. Also es gibt immer diese große Idee des Rechtschreibs, aber der ist tatsächlich nicht wirklich passiert. Die Drohung reichte schon. Great Genesis ist das. Nintendo katapultiert sich damit automatisch erstmal auf Platz 1. Ja. Das Ding, was man haben will, ist Mario World, Super Mario Brothers. Sega entsteht in der Zeit, Service Games, Sega, falls Sie sich mal gefragt haben. Brauchen natürlich ein ähnliches Franchise-Ding. Sie brauchen sowas Ähnliches. Und was hat Sega dem entgegenzusetzen? Was kennen Sie als Sega-Maskottchen? Sonic, genau. Das kennt heutzutage jeder. Aber es gab vor Sonic noch jemanden. Sonic kommt erst mit dem Mega Drive raus. Ja. Vorher, wer kennt von Ihnen Alex Kidd? Das ist sozusagen der Mario-Gegenspieler, den Sega hat. Alex Kidd. Alex Kidd gibt es auch. X Fortsetzung für alle Genres. Es gibt auch Alex Kidd in Shinobi World. Ja? ja, es ist eine ganze Serie. Danach geht es weiter. Es gibt noch andere Franchises, die entstehen von Sega. Es gibt Wonder Boy, die Wonder Boy-Reihe, die ich Ihnen jetzt nicht mitgebracht habe. Und dann gibt es von Nintendo gibt's dann die Metroid und Castlevania-Sachen. Also da entstehen so diese Franchises in dieser Zeit, die plötzlich mit den Spielemechaniken spielen. Man hat jetzt die Rechenpower in den Konsolen. Und wir sehen zum ersten Mal, dass diese Heimkonsolen sozusagen das dominierende Spielmedium werden. Ja, also nach diesem Arcade-Videospiele-Crash und nachdem man sich wieder erholt hat, entsteht Alex Kidd. Alex Kidd kann was ganz Tolles. Der hat so eine Mega-Faust, damit kann er die Gegner umhauen. Der kann schwimmen, der kann Motorrad fahren, der kann Helikopter fliegen. Und es gibt ganz, ganz viele Geheimlevel und Secret Doors und solche Sachen. Und das Ganze passiert in relativ schneller Abfolge. Also man muss hier sehr geschickt, wieder klassischer Plattformer, springen und laufen. Nur das Besondere ist, in zwei Dimensionen. Ja? Während wir hier nur links und rechts scrollen konnten, Giant Assistance und Super Mario Bros. Geht ja von links nach rechts. Hier können wir links, rechts, oben, unten. Wir können also in jede Richtung scrollen. Wir können uns das mal angucken. Ja, das ist sozusagen das Maskottchen, bevor es dann Sonic gibt. Und es gibt Alex Kidd in Miracle World, Alex Kidd The Lost Stars, Alex Kidd in Hightech World, was ein Adventure ist. Also es ist... Und Sie sehen schon, der wird auch gleich im Titelscreen angepriesen, was es alles kann. Ja. Ja, start's mal. Und es hat sogar eine Geschichte, also man muss tatsächlich durch, es hat auch so, nicht Adventure-Elemente, aber so ein bisschen Strategie-Elemente, man kann also springen und mit der Faust schlagen und man muss Geld einsammeln, man kann nämlich tatsächlich einkaufen gehen. Also man muss damit, man kann richtig tolle Items bekommen. Diese Fragezeichen wechseln sich ab zwischen dem Power-Ring, mit dem kann man schießen. Ja, man hat auch ein Inventarsystem zum ersten Mal. Wir sehen, ich habe hier Platz für Inventar und ich kann also verschiedene Items kaufen und die anwenden. Hier werden also verschiedene Genres gemischt und ich kann in verschiedenen Ebenen scrollen. Ich sammle mal ein bisschen Geld. Und auch hier, das sieht jetzt so einfach aus, weil ich da ja monatelang dran geübt habe. Aber es ist tatsächlich mega schwer. Weil sie auch, wer von Ihnen das Förderband schon gemacht hat in Unity, wenn ich laufe, kriege ich so einen Drall. Und ich kann nicht einfach anhalten. Also es ist total schwer, tatsächlich einfach zu stoppen. Hier bei dem Wasser muss ich auch noch navigieren. Wenn ich loslasse, schwebt er von allein nach oben. Ich habe unendlich Sauerstoff allerdings, klar. Aber ich muss hier ganz schön die Balance halten. Die Musik tut ihr Übrigstes, um das Aggressionspotenzial zu steigern. Und Sie sehen, man hat auch plötzlich größere Gegner. Nein! Das macht aber nichts, denn in diesem Fragezeichen, wenn ich vorher die anderen Fragezeichen gelöst habe, ist ein Extra-Leben drin. So, und das ist das Levelzeichen, das ist ein Reiskuchen, den esse ich dann. Und dann geht es weiter. Und jetzt gibt es einen Shop zum ersten Mal. Also wir haben also Handelelemente. Ich habe zum Glück 210. So, ich will Ihnen mal noch den ersten Endgegner zeigen. Es gibt auch das Konzept des Endgegners. So, und wie bekämpfen Sie den Endgegner? Ganz klar in einem Action-Duell, in dem Sie... Achtung, Handlung. Wenn Sie Stein, Schere, Papier ihn schlagen. Was sollen wir nehmen? Sagen Sie mal an. Stein? Verdammt. Auch hier, man muss all diese Matches auswendig lernen. Ja, aber es ist von Anfang an. Das heißt, wir hätten von Anfang an uns merken müssen, was es ist. Jetzt ist die Reihenfolge durcheinander. Schere? Ein Stein anfangen? Ja. Haben wir leider wieder verloren. Und das müssen wir also ertragen. Man muss vorher auswählen, denn später bekommt man ein Item, mit dem man in das Gehirn des anderen schauen kann. Ja, man hat dann eine Wolke und kann dann sehen, wie der sich entscheiden muss, dann ganz schnell, da kommt hier so ein Geschicklichkeitselement, so ganz schnell sozusagen umändern, weil der entscheidet sich in letzter Sekunde nochmal um und muss dann sich selber auch umentscheiden. Das ist Alex Kidd, auch wenn Sie den nicht kannten, ist das tatsächlich das Maskottchen von Sega jahrelang. Riesige Franchise-Geschichte, völlig vergessen, weil dann kam Sonic und hat alles weggespült. Ja, aber Alex Kidd war das Definierende und Sie sehen, das Wichtige ist, also es ist auf einem fernen Planeten spielt es und da, also das ist eine ganz spannende Geschichte. Wichtig ist, dass wir halt schwimmen und Motorrad fahren und fliegen können und in alle Richtungen scrollen können, von der Spielmechanik mit der Faust, wir können hüpfen und wir haben dieses Steinschere Papier, was ganz witzig ist sozusagen als Nicht-Action, aber doch Action-Element. Man kann das weiter treiben. Also ich muss mich ein bisschen sputen. Das sind diese klassischen, Sie werden sich erinnern, Mr. Miyamoto hatte das Ziel, das soll aussehen wie ein Film. Also es soll vom Gefühl, er soll die Immersion eines Films erzeugen und es soll realistisch sein. Obwohl man die Grafik nicht hat, es soll realistisch sein. Irgendwann kommt man mit der Grafik weiter und es bildet sich ein Subgenre des Subgenres Plattformer heraus, nämlich die Cinematic Plattformer, ja, die versucht, einen relativen Realismus zu erzeugen. Der Fokus liegt also auf fluiden Bewegungen, lebensnah, lebensähnlichen Bewegungen, ohne dass die Physik irgendwie unnatürlich wirkt. Also die Physik hier oder bei Bubble Bobble ist ja völliger Quatsch, ja, sei denn, das kennen wir aus der echten Welt so nicht. Aber das ist sozusagen, da geht es darum, was könnte ein Mensch auch leisten, dass man sich wirklich in so einen Film hereinversetzt wird. Die erzählen auch alle eine Geschichte. Sie werden halt quasi eine interaktive Geschichte, durch die sie durchgeführt werden. Aber vor diesem Videogenre, ja, als man so Rail-Shooter und sowas hatte, sondern wirklich, wir erzählen eine Geschichte mit realistischer Physik. Und das, was es begründet hat, also es gibt dann auch isometrische Plattformen, da haben wir keine Zeit, das sind meistens so Action-Adventures, so Landstalker und so weiter, da haben wir keine Zeit, Shining Force, das kommt dann in einer anderen Vorlesung, so Action-Adventure gemischt, das machen wir dann nächste Woche. Wer das begründet hat, wer eine ganz bekannte Figur ist, ist der Jordan Mechner, der nämlich Prince of Persia, wer von Ihnen hat Prince of Persia schon mal gespielt? Viele. Wer von Ihnen hat das Original gespielt? Ah, doch ein, zwei. Prince of Persia, Jordan Mechner fing auch an, tatsächlich mit dem Karateka, ein Karate-Kampfspiel, also man misst sich gegen Gegner, muss dann sozusagen weiterlaufen. Und das ganz Spannende ist, der wollte eigentlich immer Filme, der wollte eigentlich Drehbücher drehen, der Jordan Mechner wollte eigentlich Filme machen. Und es ist ganz spannend, weil er all diese Techniken, die er da zu seiner Uni-Zeit gelernt hat, in diesen Prince of Persia einfließen. Und was er macht, ist, er filmt seinen Bruder mit der Heimkamera, da gibt es wunderbare Filme, die ich Ihnen jetzt aus Zeitgründen nicht zeigen kann, aber der filmt tatsächlich in Rotoskopie. Er filmt seinen Bruder, wie er eine Mauer hochklettert, lässt ihn sozusagen nicht abrollen in weißen Klamotten und zeichnet das dann von Hand ab auf dem Bildschirm, Frame für Frame für Frame. Zeichnet seinen Bruder in Pixelgrafik um. Dadurch entstehen zum ersten Mal so realistische Bewegungen im Computer. Ja, also wir haben eine Spielfigur, die tatsächlich irgendwo sich hochhangeln kann und die realistisch springen kann und ducken kann, weil es einfach sozusagen ein gefilmter Schauspieler, also nicht Schauspieler, gefilmter Bruder ist, der das tut. Und man, die Idee ist wieder klar, die Freundin ist entführt vom Bösen, weil sie kennen die Geschichte aus 1001 Nacht, ne, und wir haben eine Stunde Zeit, sie zu retten. Und es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel, weil wir haben Level, wir haben hier diesmal kein Scrollen, wir haben wieder bildschirmweises Umschalten, aber wir haben Plattformen, wir haben Fallen, wir haben Schwertkämpfe, wir erzählen eine Geschichte. Also wir haben diesen Realismus gepaart mit wirklich einer Geschichte, die erzählt wird, mit Abgründen. Und dieser Entstehungsprozess ist auch ganz, ganz spannend. Ich habe leider nicht genug Zeit, darauf einzugehen. Ich stelle Ihnen aber auf die Folie noch mehr Infos und mehr Links. Die können Sie sich angucken, das ist wirklich toll. Prince of Persia hat auch ein riesiges Franchise gestartet. Wenn Sie sich das mal angucken, es geht halt los, 89 mit dem ersten, das ist dann umgesetzt worden für alle Konsolen. Für MS-DOS war es zuerst in Prince of Persia 2, The Shadow and the Flame, was nochmal andere Adventure-Spiele rausbringt. Prince of Persia 3D, Forgotten Sands, also es geht ewig weiter. Sands of Time, Sie kennen das, oder zumindest eins davon. Wir spielen es mal kurz an. Wer von Ihnen möchte das spielen, der es noch nicht gespielt hat? Ja, ging das durch. Also man hat eine Stunde Zeit. Man hat am Anfang gar nichts, wird also gefangen genommen.
Eine Stunde habe ich Zeit.
Ja, Sie haben nicht eine Stunde Zeit, aber im Spiel haben Sie eine Stunde Zeit. Sie werden in den Kerker geworfen, so fängt das an, ja, weil sie gefangen genommen werden von dem bösen Vasier und der sie halt in den Dungeon wirft. So, und sie müssen nicht nur entkommen, sie müssen den töten und sie müssen ihre Freunde befreien. Legen wir los.
Und wie?
Ich erzähle es Ihnen. Folgende Spielemechanik. Sie sehen, achten Sie mal darauf, wenn ich gehe, wenn ich laufe hier, Sie sehen, wie realistisch diese Bewegungen sind. Wenn Sie Shift drücken, also ja, dann wagt er sich vorsichtig vor.
Okay.
Wenn Sie Shift festhalten, dann geht er immer so einen Schritt, so kann man durch Fallen durchgehen und wenn Sie am Ende sind, ja, dann sagt er, ja, dass er nicht fällt. Mhm. Wenn ich nach oben drücke, springe ich nach oben. Ja, kann auch gucken, ob irgendwo an der Decke was ist. Wenn ich vorlaufe und springe und nach oben drücke, dann springe ich, also mache ich einen großen Sprung. So. Wenn ich laufe und springe, dann mache ich einen ganz großen Sprung. Ja.
Okay.
Ja. Und ich kann mich ducken, mit nach unten gehen. Genau, probieren Sie es aus. Mit Shift gehen Sie, so laufen Sie, wenn Sie Shift festhalten, dann gehen Sie mal einen Schritt. Sie können runterklettern. Sie müssen nach unten zuerst.
Ach so.
Laufen Sie mal bis eine oder so. Und Sie sehen, da ist eine Bodenplatte lose. Drücken Sie Shift jetzt. Dann können Sie sich festhalten.
Ah, okay.
Ja, können Sie also langhangeln. So. Wenn Sie da lang gehen, probieren Sie mal. Man hat unendlich viele Leben, das ist ganz wichtig.
Nope.
Genau, man hat noch kein. Nope. Sie haben nämlich noch kein Schwert. Sie müssen also erstmal ein Schwert. Jetzt drücken Sie mal nach oben. Einfach nach oben.
Einfach nach oben.
Genau. Ja. Festhalten. Dann hangelt er sich hoch. Und Sie sehen, das sind alles gefilmten Bewegungen. Und jetzt müssen Sie darüber springen.
Das sieht nicht gut aus.
Nee.
Ah.
Sehr blutig. Das Tolle ist, man hat diese eine Stunde Zeit, man hat unendlich viele Leben. Es geht einfach wieder weiter.
Von vorne halt.
Ja, von vorne halt.
Der Absprung ist Mist.
Es macht es einmal ein bisschen früher sozusagen. Beide festhalten und dann springt er.
Okay, jetzt kann ich es.
Jetzt genau. Sie sehen, das klassisches Learning by Doing.
Yep. Nein. Der rennt die ganze Zeit.
Das wieder. Schaffen wir noch. Sie sehen, diese Spiele fordern Sie, weil der Content, was, wenn Sie überlegen, was heutzutage die AAA-Titel für eine Laufzeit haben. Dieses Spiel hat eine Laufzeit von genau einer Stunde. Ja? Und Shinobi zum Beispiel hat eine Laufzeit von 17, 18 Minuten, ja? Wenn Sie es durchspielen können. Warum, wie verlängert man die Laufzeit? Indem man es schwer macht. Sie müssen es immer und immer und immer wieder tun, bis Sie genau den Pixel kennen. Jetzt lang, genau.
Ich bleibe jetzt die ganze Zeit hier drauf. Nein!
Schnell! Hoch! Vorsicht! Gucken Sie, was da unten blitzt. Mhm. Nein, nicht!
Zum Glück haben wir den Zaubertrank. Wie kommt man da langsam runter? Wie kommt man an sowas langsam runter?
Zeig ich Ihnen. Genauso wie Sie hier hochgehen können.
Okay.
Können Sie genauso mit nach unten sich.
Ah, okay.
Genau. So, und jetzt müssen Sie nur noch den Endgegner besiegen.
Da drüben muss ich wieder zurück.
Müssen wieder ganz an den Anfang zurück.
Da ist überall nichts mehr,
da
oder was?
Da ist nichts mehr, da kommen Sie nicht hoch.
Oh.
Also langsam wird's knapp. Wir machen mal gleich weiter.
Nein! Ah! Die Steuerung ist ziemlich scheiße.
Die ist ziemlich, genau, die ist tricky. Ne, aber das ist nichtsdestotrotz, das Ding hat eingeschlagen. Sehr schön. Ja, riesiges Franchise. Die nächste Sache, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist das Another World von Eric Chahi, einem französischen Entwickler, der das quasi im stillen Kämmerlein entwickelt hat. In Nordamerika kennt man es auch als Out of This World. Ist von 91 von Cinemaware and Cinematica Platformer, von Delphine Software, Entschuldigung. Und man erzählt die Geschichte von dem Lester Knight. Wenn Sie sich mal gefragt haben, wieso unsere Rechner so heißen, das ist also einer dieser Charaktere. Ein brillanter Wissenschaftler, Physiker, der, ach sehen Sie doch selbst. Ja, wir spielen das mal an. Das Spiel war jetzt kein großer kommerzieller Erfolg, aber war deswegen definierend, weil es ein mehrminütiges Intro hat, was keinen Sinn in dem Spiel hat, außer die Handlung zu erzählen. Und der Eric Chahi hat daran allein ein halbes Jahr gesessen. Also das Spiel, noch keine Zeile Code für das Spiel geschrieben, nur dieses Intro gebaut. Und das erzeugt eine hohe Immersion. Und das Spannende an dem Spiel ist, wie hat er es geschafft, so ein komplexes Spiel zu bauen, obwohl die Grafik das nicht hergab. Nun, er hat alle Figuren aus einfachen Polygonen bestehen lassen, was sie heute wieder als Grafikstil en vogue ist, so als Low-Poly-Modeling, hat damit einen Pseudo-3D-Effekt erzielt. Also es ist ein 2D-Spiel, also 3D ist noch in weiter Ferne, aber durch diese Polygon-Modellierung, das ist die mathematische Beschreibung von diesen Dreiecksnetzen, sie erinnern sich in Unity, wird zum Pseudo-3D-Effekt erzeugt. Figuren wurden wie bei dem Jordan Mechner, hat er das im Rotoskopie-Verfahren aufgezeichnet. Und diese Figur ist quasi er, also der Programmierer. Das ist auch der einzige Grund, warum der Lester rote Haare hat, damit er nicht so ganz offensichtlich ist, dass es er ist. Ja? Und das ist sehr, sehr spannend. Sie werden also plötzlich in eine andere Welt transportiert. Und wenn Sie dieses Spiel, wenn Sie dieses Spiel normal von vorne bis hinten durchspielen, ja, ist es, was schätzen Sie, wie lange dieses Spiel ist? 12 Minuten. Das ist ein 12-Minuten-Spiel, wenn Sie es schaffen, von vorne bis hinten durchzuspielen. Wer möchte das gleich mal ausprobieren? Ich zeige Ihnen erstmal das Intro, damit Sie was sehen, worauf Sie sich einlassen. Und Sie sehen, es werden halt diese Pixelgrafiken mit den Polygonen gemischt. Und dadurch entsteht so eine ja, besondere 3D-Atmosphäre oder besondere Spielatmosphäre. Ja, Sie haben so das Gefühl, es ist wirklich so ein 3D-Charakter, also ich glaube, obwohl es rein 2D ist. Sie kriegen von diesem Spiel keine Hilfe, also sie werden direkt in die Handlung reingeworfen, was auch Teil des Spiels ist. Das ist allerdings unrealistisch, welcher. Ja, sie arbeiten an ihrem Teilchenbeschleuniger, wie man das so tut als Physiker. 91% Antimaterie wird erzeugt, Neutrinos und so weiter. Und dann starten sie üblich wie über ihr Beschleunigungsexperiment. Ja, allein das ist dieser Realismus, ne? Macht sich eine Cola auf, trinkt die oder ein Getränk halt. Experiment geht los. Und dummerweise ist draußen Gewitter. Wie das halt so ist. Dummerweise ist draußen Gewitter. Und was passiert natürlich? Das Experiment läuft und der Blitz schlägt in den Teilchenbeschleuniger ein. Und so fängt das Spiel direkt an. Achtung, sie erscheinen unter Wasser mit ihrem Schreibtisch. Tot. Ja? Das Spiel läuft jetzt schon. Das geht also direkt los. Wer von Ihnen möchte das Spiel? Ja, kommen Sie her. Wer möchte? Sie? Okay. Nehmen wir wieder von nächstes Mal von der anderen Seite. So, in 12 Minuten ist das Spiel durch. Wenn Sie es schaffen. Sie haben nur einen Feuerknopf. Ja, Sie können am Anfang gar nichts. Sie sind halt Physiker und jetzt tauchen Sie unter Wasser auf.
Okay, was muss ich tun?
Mit der Space-Taste. Probieren Sie mal und Sie mit den Cursor-Tasten steuern Sie. Sie tauchen jetzt unter Wasser auf. Man kann also nicht beliebig schießen, beliebig Schutzschilder, also da sehen Sie Strategieelemente mit drin. Machen wir weiter. Auf jeden Fall sehr, sehr spannend, nicht nur wegen dieses langen Intros. Das findet dann, vielen Dank, es findet auch eine inoffizielle Fortsetzung, eigentlich ist das nicht die offizielle Flashback, die ist so ein bisschen an den Prince of Persia orientiert. Quest for Identity, auch ein Jump and Run, wo man, wie Sie sehen, hat man diese klassischen Plattformen. Aber die Spielfigur bewegt sich wie bei Prince of Persia. Sie haben eine Waffe, sie müssen Handel treiben, sie können Missionen annehmen. Enthält viele Elemente des Jump and Runs, aber unterscheidet sich aber grundlegend von diesen anderen Vertretern. Es hat zwar diese Race and Ring, aber sie haben diese comichaften Sprünge nicht. Es ist wirklich eine Geschichte, die wieder erzählt wird, auch mit einem langen Intro. Aber man setzt dann eben auf Realismus innerhalb dieser Science-Fiction-Welt, die da dargestellt wird. Also man wacht ohne Gedächtnis auf und muss halt rausfinden, was da so passiert ist. Auch von Delphin-Software, diese Delphin-Software, die sich dann ausarbeitet. Weiter geht es in diese richtige Immersion, immer Atmosphäre erzeugen mit Blackthorn oder Black Hawk, wie es in Amerika hieß. Ist ein typisches Jump'n'Run mit Seitenansicht fest im Hintergrund. Aber man hat mehrere Puzzle-Elemente, die man verbinden muss und es wird wieder eine Handlung erzählt, die tatsächlich wichtig ist. Also es wird so ein actionreiches Spiel, aber es wird versucht, diese Immersion zu steigern durch die Musik, durch die Geräuscheffekte, durch die Handlung, die erzählt wird. Man kann es auf die Spitze treiben, technisch, und das werden wir sehen Anfang der 90er, als die 16-Bit-Heimcomputer, die 16-Bit-Konsolen rauskommen, werden wir sehen, da gibt es plötzlich einen Sprung von diesen Spielen, zu einem ganz bekannten Spiel, Shadow of the Beast. Wer von Ihnen hat das mal gespielt? Wer von Ihnen kennt das neue Version? Es gibt auch für PlayStation 4 gibt's eine neue Version davon. Ich zeige mal das ganz kurz, Shadow of the Beast. Das ist PlayStation 4. Also Sie sehen, es hat bis heute überlebt. Das Spannende an Shadow of the Beast ist, es hat wirklich neue Maßstäbe gesetzt, was die Immersion angeht, weil sie haben ein mehrfaches Parallax-Scrolling. Das ist auf dem Amiga-Computer entschieden, kommt von Commodore Amiga, der es ermöglichte, mit diesen grafisch- und Sound-Spezialchips, die er hatte, eben ein realistisches Scrolling in alle Richtungen zu erzeugen. Das gab es vorher nicht. Und ein Parallax-Scrolling, das ist auch wieder so ein Fake-3D-Effekt, in dem man verschiedene Ebenen vorgaukelt, die sich langsam gegeneinander verschieben. Ja, so hat man den Effekt, dass tatsächlich der Hintergrund so ein bisschen 3D erscheint. Und es hat aber nur neue Maßstäbe auch in Sachen Immersion und gelegt, denn sie haben mit dieser Verpackung haben sie auch noch ein T-Shirt bekommen. Also es war die Zeiten, als es noch Spiele physisch gab, in großer Verpackung, da lagen dann T-Shirts und andere Goodies drin, um wirklich dieses Spiel zu promoten, sie da ganz rein zu versetzen. Die Geschichte ist wieder so eine ganz klassische, man muss halt wieder sein Liebsten, wir müssen unseren bösen Magier in ein Biest verwandelt worden und man muss sich zurückverwandeln. Hat zwei Fortsetzungen, Shadow of the Beast 2, Shadow of the Beast 3 und dann demnächst für die PlayStation 4 eine. Da kommen wir aber noch bei der Action-Adventure-Vorlesung, weil das zweite Spiel ist nämlich ein ganz bekanntes Action-Adventure. Ich zeige Ihnen aber mal die Grafik von Shadow of the Beast, damit Sie das mal sehen. Ach, wir machen es vielleicht zum Schluss, wenn wir jetzt noch die Zeit haben. Nicht, dass mir dann die Zeit doch wegrennt. Ich zeige es Ihnen mal zum Schluss. Wir kriegen es zum Not ja nächste Woche eh nochmal. Ich zeige es mal zum Schluss. Nun, das kann man weiter treiben, wenn man das weiter mit Taktik verbindet, die Grafik weiter treibt. Und wir gehen jetzt langsam in die 3D-Ära über. Es gibt andere Spiele, die zu dieser Zeit entstehen, Actionspiele wie das bekannte Turrican, die sich auch so ein bisschen anlehnen an diese Plattform-Action. Das geht dann bis, und das kennen Sie hoffentlich, wer von Ihnen kennt das nicht? Zwei, okay. Haben sich nur für den Effekt gemeldet? Ah, das dachte ich mir. Assassin's Creed, klar, Computerspiel, Ubisoft. 2007 die erste Version für die PlayStation 3 und für die Xbox 360 und auch für Windows. Ist direkt rausgekommen. Klar, ist nicht, Sie haben eine interaktive Umgebung, die Städte werden von zahlreichen Bürgern bewohnt, Sie kennen es, dass also so eine große Immersion erzeugt wird, viele Steuerelemente weitreichende Auswirkungen haben. Sie unterscheidet sich dadurch ein bisschen von diesen genre-typischen Spielen. Sie haben halt nicht so ein bestimmter Knopf, löst bestimmte Aktionen aus, sondern sie können für die verschiedenen Körperteile Aktionen auslösen. Ja? Und so können sie dann Mäuche, Mörder oder eigentlich das Gegenteil begehen. Sie können also zulaufen auf eine Wand und Sie wissen, dass Sie können Fuß, Bein, Taste drücken, um dann einen Sprung über die Wand zu machen, sich an der Wand abzustoßen, Salto zu machen. Sie können also komplexe Handlungen, spielmechanische Handlungen vornehmen, Mauern erklimmen und so weiter. Eine ganz bekannte Reihe, die bis heute ja andauert. Brauche ich Ihnen nicht näher zu erklären, weil das kennen Sie, außer wenn Sie sich für den Effekt melden. Aber dahin kann man es treiben. Wir kommen dann so langsam zu den Scrolling-Plattformen, gehen Sie einen Schritt zurück. Ja, wir sind jetzt wieder in den 90ern. Weg von diesen Cinematic-Plattformen, die also wirklich so ein Filmgeschehen, so eine realistische Handlung, also eine Handlung erzählen, eine Immersion erzeugen. Zurück von diesem Exkurs Cinematic zu den Scrollern, wir sind wieder zurück in den 90ern. Sonic kommt auf, Sonic the Hedgehog für das Mega Drive. Endlich kommt das Sega Genesis raus, wie es in Amerika heißt. Bei uns heißt es Mega Drive. Neue Technik, 16-Bit, neue Grafikchips. Und wir können das, was wir bei Shadow of the Beast, was Sie jetzt nicht gesehen haben, was Sie aber nächste Woche sehen werden, wir können ein richtig schnelles, smoothes Scrolling hinkriegen. Ja? Bei einer absoluten Geschwindigkeit, die es vorher nicht gab. Ja, Sie kennen das Sonic, Sie müssen Dr. Robotnik besiegen. Der böse Wissenschaftler, der also all die Tiere in Roboter verwandelt und umwandelt. Und Sie müssen Ringe einsammeln, um dann das Level zu bestehen. Und einfach so schnell wie möglich, die Idee ist, so schnell wie möglich Geschwindigkeit rauszuholen. Was eigentlich ist, ist eine Tech-Demo für Sega, um zu zeigen, das ist unsere neue Konsole. Guck mal, was die leisten können. So schnell kann das scrollen, so schnell kann sich das bewegen. Und ist natürlich von fortan das Maskottchen. Die Haupthandlung, die Sie vornehmen können, ist Rennen. Ja, rennen und springen, aber je schneller Sie rennen, umso besser. Deswegen gibt es dann auch nochmal Loopings und so, Sie kennen Sonic. Wer kennt Sonic nicht? So grob? Wollen Sie mal ein Video sehen? Ja. Definiert das Genre neu, wird das sozusagen Aushängeschild von Sega, was man gegen Nintendo entgegensetzen kann. Wichtig ist, dass hier diese absolute Geschwindigkeit, und es ist sozusagen, das markiert diesen Wendepunkt in die 16-Bit-Ära. Ein anderes großes Spiel was zeigt, wir haben immer diesen Krieg zwischen den Konsolen in den 80ern, in den 90ern und immer den Krieg zwischen, was wird denn besser sein, die Heimcomputer, ja, so wie der Amiga oder die Konsolen. Was wird, dauert ja bis heute an, dieser Krieg, wo macht man es besser? Ein anderer ganz bekannter Vertreter ist Turrican. Ja, ist eine populäre Jump-and-Run-Videospielreihe. Sie steuern also Figur, den Brent McGuire spielt in der Zukunft und Sie haben den Turrican, ist der Turrican-Kampfanzug. Sie werfen sich jetzt so einen Kampfanzug, so ähnlich wie Metroid. Sie werden auch Parallelen gleich erkennen. Und Sie steuern den Spieler in diverse Richtungen. Sie haben wieder smooth Parallax-Scrolling in so einem Science-Fiction-Szenario. Das Spannende ist, es kam zuerst für den C64 raus, dann spätere Portierung für den Amiga, der zweite Teil insbesondere, von einer deutschen Entwicklungsfirma Factor 5, ja. Er hat eine komplexe Geschichte im Weltraum, Sie müssen die böse Maschine besiegen, die das Universum unterjochen will. Sie können auch schwimmen, Sie können fliegen und die Grafik ist für damalige Verhältnisse beeindruckend. Also das setzen die Heimcomputer dem Mega Drive und dem Super Nintendo entgegen. Ja. Das setzt sich dann irgendwann später fort in 3D. Also hier ist sozusagen, sieht man die Endausbaustufe, ja?
Ich wollte sagen, dass das Sonic von 1991.
Ja, 91, habe ich 81 geschrieben?
Ja.
Das ist ein Tippfehler, danke. Ja, klar, ist von 91. Habe ich auch gesagt, da kommen wir sind in den 90ern. Dankeschön, das ist ein Tippfehler. So, 1901, so. Ganz bekannt von Manfred Trenz und die Musik von Chris Hülsbeck entwickelt ein Musiker, der viele Computerspielemusiken zu der Zeit schreibt, den Sie, wenn Sie aus den 90ern irgendwas hören, diese Bit-Musik von Chris Hülsbeck, die haben Sie schon mal gehört. Ja, es geht so weit, diese Tolkien hat so viele Fans, dass das von Symphonieorchestern live aufgeführt wird. Das war eines der ersten Videospiel-Game-Konzerte mit Live-Orchester, also wo man das dann später wirklich aufgeführt und zu CD gepresst. Der Chris Hülsbeck hat auch ganz viele Audio-CDs raus. Sie können bei iTunes noch und nöcher sozusagen seine ganzen Werke kaufen. Und der bringt gerade auf Kickstarter wieder eine Anthology raus, also die nächste Sinfonie, also die Anthology hat er gerade raus, aber die nächste irgendwie Sinfonieaufnahme von Spielemusiken, die er gemacht hat. Ich glaube wieder von Turrican. Wir sehen hier aber sozusagen die Endausbaustufe. Was geht, bevor es sich dann in 3D fortsetzt. Den nächsten Sprung wird tatsächlich dann Mario wieder machen mit Super Mario 64, wo die Nintendo 64 rauskommt, wo man dann tatsächlich den Schwenk macht ins 3D. Also wir erleben hier das Ende von 2D und den Übergang in 3D. Aber ich will den Turrican nicht vorenthalten, weil das tatsächlich Maßstäbe gesetzt hat, was man technisch machen kann. Das eine war Shadow of the Beast grafisch und das andere ist Turrican. So in der Richtung, ich will es Ihnen mal zeigen. Ich muss es Ihnen zeigen. Es ist mir ein inneres Bedürfnis. Wer möchte denn mal Turrican spielen? Geht gleich los. Es gibt auch eine Handlung, die erfahren Sie aber nur, wenn Sie am Startbildschirm nichts machen. Das hat natürlich nie einer gedrückt, gewartet, sondern Sie haben immer Start gedrückt. Das heißt, kaum einer kennt die Handlung von Turrican. Ja, dass Sie auf dem Raumschiff sind, die böse Maschine greift an und Sie müssen sozusagen das Universum befreien. Aber da gibt es eine richtige Geschichte, die kommt. Jetzt die Musik von Chris Hülsbeck. Das ist ganz einfach. Ich zeige Ihnen mal die Steuerung. Sie haben diverse Waffen. Das sind Superschuss. Damit können Sie alles auf dem Bildschirm vernichten. Haben Sie dreimal. Können Sie auch wieder einsammeln. Ja? Ist mit Space lösen Sie das auch so ein Mega-Feuerwerk. Ja. Der Turrican Kampfanzug hat verschiedene Modi. Sie haben auch Zeitlimit, bis das abläuft, aber haben genug Zeit. Sie können so mit der Alt-Taste schießen. Ja? Wenn Sie die festhalten, kriegen Sie so einen Strahl, den können Sie auch rundherum, ja. Ja. Sie können sich ducken und wenn Sie ducken und Space drücken, verwandeln Sie sich in den Rad, was unzerstörbar ist. Wenn Sie da die alten Feuertaste drücken, legen Sie Bomben. Ja. Probieren Sie es mal aus, haben Sie Spaß. Genau, und da mit Alt ist Schießen. Ne? Denken Sie dann, Sie werden die Feuertaste brauchen. Sie können ja mal den Rundumstrahl da aktivieren, zeige ich Ihnen mal noch. Gehen Sie mal dahin. Hoch, genau, und jetzt aktivieren Sie mal mit der Feuertaste festhalten und dann machen Sie mal rundum. Es gibt drei verschiedene Waffen, jetzt haben Sie gerade den Laser, das sind Bälle, also die Ballwaffe, die prallen halt ab und können halt auch nochmal Dinge vernichten. Die können Sie auch raufspringen, wie bei Super Mario. Oh, jetzt haben Sie die Superwaffe ausgesucht.
Das war alles geplant.
Ja, jetzt ist gehört, das soll so. Das kann man auch einmal tun.
Ah.
Sie sehen, der Schwierigkeitsgrad war damals also deutlich höher, als das, was man heute so gewohnt ist.
Ja,
weil da war es wirklich um die Challenge des Spielers und nicht um dieses Entertainment-Value, sondern um dieses Kräftemessen. Ja, bleiben Sie. Sie können sich auch in Rad verwandeln, ne? Nach unten und dann die Space-Taste drücken.
Richtig.
Shit. Und als Rad ist man unverwundbar. Gut. Sehr gut. Genau, das ist also das Turrican. Es ist sogar so spannend, dass es extra im Titelscreen eingebaut hat, dass man sich nur die Musiken anhören kann. Ja, also so selbst überzeugt waren die, dass man sich also nur die Musik anhören kann, weil man es stundenlang machen möchte. Hat aber Maßstäbe gesetzt. So. spreche das mal aber ab, weil wir weitermachen müssen. So, Turrican, Sie sehen, was passiert, wenn man neue technische, das wächst halt immer mit der Hardware, wenn man also neue Elemente hat, die man umsetzen kann, wo so die Möglichkeiten liegen, bevor es dann letztendlich ins 3D übergeht. Probieren Sie diese Sachen, wir haben die alle oben. So, was passiert zur gleichen Zeit auf dem PC? Auf dem gleichen Zeit im PC entstehen so Dinge wie Duke Nukem. Wer von Ihnen kennt Duke Nukem? Kennen Sie es wirklich? Wahrscheinlich denken Sie an Duke Nukem 3D, oder? Nee. Wer von Ihnen hat den ersten Teil von Duke Nukem gesehen? Eins, zwei. Ich zeige Ihnen den mal. Ja, auf dem PC zur gleichen Zeit, also das passiert auf dem Amiga, so Anfang der 90er, auf dem Heimcomputer, das passiert auf dem PC. Ich habe Ihnen es mal mitgebracht. Moment, Duke Nukem. Das ist Duke Nukem, das wir vielleicht noch als 3D-Spiel kennen. Apogee Software. So, das ist also Duke Nukem. Wenn Sie das mal mit Turrican vergleichen, ist jetzt ein bisschen unfair, aber so, das entsteht. Eine andere Sache, die entsteht auf dem PC, wir haben da die Kultur der Schere, die plötzlich steht. Das heißt, man verteilt die ersten Level oder den ersten Level des Spiels kostenlos, damals auf Disketten. Ja. Die Online-Kultur, die kommt erst ein bisschen später auf. Und Sie können sich dann gegen Geld den Rest kaufen. Also man macht Appetit auf das Spiel und Sie können sich die Vollversion kaufen oder durch einen Code freischalten lassen. Von Commander Keen gibt es 7 offizielle Commander Keen-Spiele. Von Shareware-Konzept hat ID It, von denen Sie dann später Doom und Quake kennen, damit haben die angefangen. Ja. Wolfenstein, Doom, Duke Nukem, in den 90ern sozusagen der Breakthrough, It Software mit Commander Keen, das erste sozusagen Spiel für den IBM-PC, also wir haben ja immer den Krieg Heimcomputer, Konsolen und dann gibt es den IBM-PC, IBM fängt 84 an in den Markt zu gehen. Und zum ersten Mal wird es da möglich, ein smooth Scrolling hinzukriegen auf diesen Klonk-PC-Maschinen. Sie wissen, ein PC wird dann später gewinnen. Aber damals war das technisch total schwer und das ist das erste Spiel, was das sozusagen technisch löst. Sehr, sehr gut und sehr, sehr viele Fortsetzungen hat. Also Sie spielen halt diesen Jungen, der dann träumt und in seiner Fantasie der Commander Keen wird und dann so durch den Weltraum reist und Abenteuer erlebt. Ich zeige es Ihnen einfach mal. Ich habe bestimmt eins da. Commander Keen 6. Aliens Ate My Babysitter. Ja? Also die haben halt also wunderbare Titel auch. Das ist ihr Arm. Billy Blaze heißt der Held. Sie können halt hier auch sozusagen tatsächlich auf ihrem Arm Paddle War spielen. Ja, das wollen wir gar nicht. New Game. Irgendwie fehlt die Musik. Ja, so. Und Sie können jetzt hier losgehen. Sie müssen Level für Level auf dieser Karte bestehen. Und Sie haben Ihren Pogo-Stick, mit dem Sie springen können. Und Sie haben Ihre Waffe, ich kann es immer gucken, nicht so gut sehen, mit der Sie schießen können, die jetzt bei mir aber nicht tut. Also das ist Commander Keen. Und was wir jetzt erst einmal sehen, wenn ich mich bewege, dann scrollt der Bildschirm smooth mit. Ja, das ist auf dem PC keine Alltäglichkeit gewesen. So, du hast mal kurz angezeigt. Also die Technik macht da weiter. Aber klar doch. Yes. Nicht schlecht. Und damit geht dieser Boom mit den PC-Spielen los. Also die Grafikfähigkeit, deswegen war der erste IBM-PC, der hatte halt monochrome Grafik, dann kam immer besser Grafik, dann die Soundkarte kommt auf. Beim PC gar nicht eingebaut früher, sondern optional als extra, was man sich dazu kaufen konnte, damit der PC auch mehr als diese Pieptöne abspielt. Ja. Commander Keen, ganz spannend, ganz viele dieser Action-Elemente, die ich Ihnen beigebracht habe, das Jump'n'Run, Plattform-Elemente mit Items, versteckten Geheimen und so in dem galaktischen Alphabet. Da findet sich so ein Geheimalphabet, was Ihnen Hinweise gibt. Sie können Schuss sich besorgen, Sie können zwischen diesen, Sie können da plötzlich Brauseflaschen einsammeln, Sie müssen Schalter umlegen, all diese Elemente und so weiter. Das Action-Genre entwickelt sich weiter. Auf dem PC kommt dann auch, ich habe Ihnen mal beispielhaft eins noch mitgebracht, dann verlassen wir diese Plattformer, diese Action Jump'n'Run, Terminator 2. Also wir gehen wieder in das Zeitalter der Deals mit Filmen. Wer möchte denn mal Terminator 2 spielen? Ja, dann müssen Sie den zweiten spielen. Ja. Das ist genau die Handlung. Wer hat Terminator 2 Judgment Day gesehen, den Film?
Nicht
jeder,
oder?
Ja, das denken Sie, gucken Sie mal.
Ja, alle,
die, oder? Ja. Also die Idee ist, der Terminator kehrt zurück und Sie müssen jetzt John Connor retten, den Sohn.
Like every time.
Like every time, genau. Ja, zum Glück gab es nur zwei Teile. Sonst, man kann auch nur schießen. Ja? Also, und wir spielen quasi den Film nach. Hier ist Schießen dann. Space.
Und Space?
Space und Cursor-Taste.
Ich habe es damals
entfernt. Und was spannend ist, Sie sehen hier, warte mal einen Augenblick, noch nicht drücken.
Oh, da
haben wir digitalisierte Videosequenzen. Kommen gleich. Also da hat man keine Kosten und Mühen gescheut. Ja, das Spiel kam auf Diskette raus. Und das auf eine Diskette zu bringen, war schon eine Leistung. Aber jetzt hauen wir mal, legen Sie mal los. Einfach Space drücken. Es fängt halt in dem Krankenhaus an, wo Sie jetzt gegen den T-1000 kämpfen müssen. Ist das schlimm?
Büschel. Gegen Büschel darf ich fahren, oder?
Da, genau, Büschel. Ja, da ist Rosa nicht durch. Jawohl, und gar sonst ist John tot. Die roten Pfeile sagen ihm so ein bisschen, wo man lang gehen soll. Schneller, schnell, 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 schnell. Weg, 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 hoch, hoch, oben.
Okay. Okay.
Das ist nämlich in der Tat überhaupt nicht einfach. Ja, das durchzuspielen ist auch wieder so ein 15-Minuten-Spiel, aber man muss wieder komplett auswendig lernen. Das ist eins von diesen Dingen. So funktioniert die Spielmechanik in diesem Spiel. Aber Sie sehen, wir wechseln hier ab. Was inzwischen Standard ist, verschiedene Action-Sequenzen. Also wir haben One-on-One-Combat, wir haben Motorradfahren auf einer Scrollstrecke, vergleichbar wie bei einem Autorennen. Und wir haben quasi all diese Filmelemente immer mit Filmsequenzen gemischt. Ja, und Sie müssen jetzt dann über diesen Highway fahren. Und Sie haben es gesehen, man kann nicht langsamer werden. Man muss tatsächlich so ein bisschen vertrauen und diese Strecke auswendig lernen. Man muss wissen, wo werden diese Steine sein? Und das schafft man nur, indem man es immer und immer und immer wieder spielt. Ja, also wir sind halt noch genau in diesem Spielprinzip. Der Spieler soll herausgefordert werden. Es soll nicht wirklich das Entertainment, sondern das Kräftemessen. Ja, das ist das Spannende an diesem Spiel. Ja, und die Reaktionstechnik. Also man muss wirklich super schnell, ich kann es auch nicht mehr. Reagieren. Und das Fiese ist, wenn Sie ganz am Ende sind, müssen Sie durch den richtigen Poller fahren, sonst war es alles umsonst, was Sie getan haben. Also die Spiele sind massiv unfair. So, das passiert auf dem PC, bevor dann es tatsächlich weitergeht. Ja. Gehen wir zum nächsten Genre über, weil die Zeit tatsächlich rennt. Kampfspiele. Was ist das Besondere an Kampfspielen? Wir haben ein Strategiespiel, wo Sie gegen ein oder mehrere Gegner plötzlich antreten müssen im direkten, so wie man es bei Terminator 2 eben gesehen haben, in diesem One-on-One-Kampf, ist ein Genre, was plötzlich entsteht. Und einen der ersten bekannten Vertreter, den man sicherlich nennen kann, ist das Karate Champ. Dieses Genre hat Anfänge in den frühen 70ern, die haben Sie bei Herrn Kubik auch schon gehabt. Fighting Games haben so ihre Ursprünge in diesen Boxspielen, ja, in diesem Boxkampfspiel, wo man sich gegeneinander misst. Das entwickelt sich dann zu solchen Battlespielen, wo man also gegeneinander battelt, von diesem allgemeinen Boxkampf. Und wo man eben seine Fähigkeiten misst, wir haben es eben bei dem Terminator gesehen, diesen Boxkampf, diese Boxkampfelemente finden Sie immer wieder. In diesem klassischen, welche Special Moves habe ich, wie geschickt kann ich mich ducken, welche sozusagen, wie viele Tasten kann ich da noch reinbringen, welche Moves kann ich machen. Ja, Karate Champ ist so ein ganz bekanntes Arcade-Spiel, also wir sind ja wieder in der Spielhalle, Anfang der 80er, also Mitte der 80er, und Technos Japan entwickelt erste Kampfspiel, was Sie für zwei Spieler spielen können, im gleichzeitigen Kampfmodus. Ja. Das ist das Besondere und es ist so der Vorläufer von all diesen bekannten One-on-One-Kampfspielen. Sie sehen es hier. Man misst sich in so einer Karate und daraus entstehen dann solche Dinge. Also das ist der Vorläufer für alles, was Sie kennen, wie Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken. Ja, das ist alles entsteht aus diesem Karate-Champ so ein bisschen heraus. Und das Spannende ist, dass man so vier Wege Joysticks hat, plötzlich mit denen man agieren muss. In der Arcade kann man ja spezielle Eingabekontroller benutzen. Und wir kämpfen wieder in dieser horizontalen 2D-Ansicht, was auch lange, bis es dann zu Tekken 3D, bis wir in die 3D-Ära stoßen, lange diese vordergründige Sicht ist. Man sieht also von vorne die Gegner und man kann mit Special Moves loslegen. Und auch gleichzeitig ein Wegbereiter Karate-Champ für die Home-Computer-Spiele. Also wenn wir wieder zurück sind in den 80ern, Da kommt dann International Karate Plus, die es dann auf dem C64 entsteht. Und daraus entwickelt sich, ich habe es eben schon gesagt, irgendwann dann Street Fighter, das Original von 87. Da entsteht auch dieser erste Diskurs, plötzlich habe ich Kampfspiele. Ne?
Actionspiele haben sie bei den Shootern schon gehabt. Die Diskussion hat in der Kubik gezeigt, Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften oder jugendgefährdende Medien, wie es ja heute heißt,
ne, realistische, blutige Szenarien, haben wir plötzlich, die schießen Menschen ab und das geht ja nicht, der Realismus, da würde ja unsere Jugend verrohen. Der Diskurs, der ist natürlich imminent da mit Kampfspielen, weil der Kampf sozusagen das zentrale Spielelement ist. Sie kämpfen gegen einen anderen, mehr oder weniger menschlichen Gegner und müssen den irgendwie blutig schlagen und das passiert natürlich bei Street Fighter, dem Straßenkampf, einem Straßenkämpfer, noch mehr witzigerweise als bei Mortal Kombat. Hier entsteht dieser erste Diskurs um Kampf-Killer-Spiele, der taucht medial hier wirklich zum ersten Mal wirklich verstärkt auf. Street Fighter von Capcom rausgebracht, so ein kompetitives Fighting-Spiel. Wer kennt Street Fighter nicht? Sie haben es alle gesehen, okay. Klar, es ist sehr, sehr bekannt. Man spielt da so einen Martial Artist, der sozusagen auf den Straßen sich durchkämpft, um dann in so einem International Martial Arts Turnier teilzunehmen. Die Handlung spielt einfach keine Rolle, so wirklich, weil es geht darum, wirklich den Gegner zu schlagen. Sehr, sehr populäres Spiel, vor allen Dingen in Japan auch. Und löst bei uns diese Kampfspieldebatte aus. Schon ein Jahr spät, also 91 kommt Street Fighter 2, 87 das erste, 91 kommt Street Fighter 2. Schon 92 steht dann Mortal Kombat, ein weiteres großes Franchise, was wir auch oben im Automaten haben, von Midway Games produziert, bringt zum ersten Mal was ganz Neues rein. Sie sehen es hier, Finishing Moves. Ja? Mortal Kombat, also jetzt entwickelt sich dieses Genre independent weiter, was kann man neu machen? Man hat Finishing Moves. Hier sieht man, wie Sub-Zero den bekannten Spine Rip macht, also das Rückgrat aus dem Gegner am Ende rausreißt, wenn sie den Energiebalken auf Null gebracht haben. Das ist auch das definierende und bestbekannte Feature von Mortal Kombat. Da spritzt Blut und sie haben Finish Him. Also sie haben diesen Finish Move. Die Idee war eigentlich ursprünglich, dass man noch einen freien Hit am Ende bekommt. Wie beim Boxkampf, kommen wir auf den Boxkampf zurück, der Gegner taumelt kurz vorm K.O. und hat man noch einen Schlag. Und wie kann man den also bunter machen, wie kann man also da wirklich nochmal was reinlegen. Und die machen daraus echt ein sehr, sehr blutiges Spiel und befeuern diesen Diskurs. Geht dann direkt ziemlich schnell, Mitte der 90er mit Tekken, über in die 3D-Welt. Das erste auf der Serie Tekken hat auch, Franchise kennen Sie, viele Fortsetzungen. Auch für die Arcade-Machines, dann auf der PlayStation, irgendwann 95 von Namco. Das Spannende ist, dass sie bei Tekken, jetzt entwickelt sich das Genre weiter, wir haben nicht den Finish-Moves, wer Tekken schon mal gespielt? Ja, auch viele. Ne, sie können also die Gliedmaße unabhängig voneinander steuern. Ja, in dem Original Tekken, und das entwickelt sich ja noch weiter. Also sie haben unterschiedliche Moves, die sie machen können. Nicht dieses Standard-Fighting mit Button-Mashing, ja, sondern sie können noch viel mehr Moves plötzlich machen und Special-Moves. Sie haben also nicht nur Finishing-Moves, sie haben Special-Moves. Und das in 3D. Entwickelt sich weiter. Und wo endet das? Super Smash Brothers. Ja. Videospielreihe von Nintendo, die Sie auch alle kennen, wo alle Spielfiguren des Unternehmens, Merchandising, alle Spielfiguren des Unternehmens aufeinandertreffen und gegeneinander kämpfen können. Und da finden Sie dann alles wieder. Sie haben das 3D, Sie haben die Special Moves, Sie haben die Finishing Moves, Sie haben Special Events, die mitten in dem Level passieren. Sie können allein schon die Spielgeschehen, Sie können all das, was das Kampfspielgenre ausmacht, können Sie in dem Option-Screen von Super Smash Bros. Einstellen. Ja? Gibt es einen Timer, wie viel, also all das, Sie kennen die vielfältigen Optionen und jeder stellt sich sein eigenes Smash Bros. Zusammen. Sie haben schwebende Plattformen, die in eine beliebige Richtung aus dem Bild hauen können, Sie kennen das alles. Also alles, was an Features mal independent aus verschiedenen Kampfspielen entsteht, bringt Nintendo zusammen in Super Smash Bros. Ja, und eng verwandt damit ist das Beat'em-up-Genre. Ja, wir haben hier wieder ein Kampfspiel, aber nicht ein One-on-One-Kampfspiel oder ein, du musst den Gegner besiegen, sondern du musst wirklich alle auf dem Bildschirm verkloppen. Ja, das unterscheidet sich von dem Shooter dadurch, beim Shooter schießen wir einfach die Gegner ab und es geht weiter. Aber hier geht es daran, eine Horde von Gegnern einfach platt zu machen. Einen nach dem anderen oder auch fünf auf einmal. Und dass es weniger populär inzwischen, seit es 3D gibt, hat es so ein bisschen abgenommen, aber es war in der 2D-Welt war es ein sehr, sehr populäres Genre. Es ist eine bekannte Form, Ableger davon sind das Hack and Slay. Ne? Das kennen Sie auch. Spielt dann in die Action-Rollenspiele rein mit dem Hack and Slay oder Action-Rollenspiele eher. Eines der ersten so wettkampfbasierten Beat'em-Ups war, nach dem Karate-Champ, war Kung Fu Master von 84. Ja, wieder ein Arcade-Spiel, ja, japanisches Arcade-Spiel. Und das ist das erste scrollende Beat'em-Up, weil das Spannende an Beat'em-Ups ist ja, Sie haben nicht einen Bildschirm, wo Sie zwei Fighter fight gegeneinander, sondern Sie müssen im Spiel vorankommen, indem Sie möglichst alle Gegner, die Ihnen das Spiel entgegenwirft, niederknüppeln. Ja, und das macht man noch ganz human in diesem Kung-Fu-Master, wo man einen Kung-Fu-Master spielt und dann immer weiterkommen muss bis zum Ziel. Ein sehr, sehr schönes Spiel. Mit einer wunderschönen Musik auch. Also es ist wieder die klassische Geschichte. Die Freundin ist natürlich wieder entführt worden von dem bösen Mr. X, der auch Kung-Fu-Master ist. Und jetzt müssen wir die zurück. Und deswegen schickt er uns lauter Gegner entgegen und wir müssen also dahin laufen. In einer seitlich scrollenden Welt. Man kann das hier wunderbar sehen. Kung-Fu-Master wurde für so jedes System, was es gibt, umgesetzt. Sie können es auch jetzt selbst für Windows Phone runterladen. Kung-Fu-Master gibt es für alles. Ja, es gibt diverse Umsetzungen, ursprünglich Spielhallenspiel, aber das ist sozusagen, das hat das Genre dieser Beat'em-Ups begründet, basiert wieder auf einem Film. Ja? Kung Fu Master basiert auf dem Bruce Lee-Film Mein letzter Kampf. Hat den jemand gesehen? Jetzt trennen sich die. Schauen Sie den mal. Ja. Ja, schauen Sie sich den mal an, schauen Sie sich mal Kung Fu Master an, können Sie auch oben spielen bei uns. Das geht dann weiter, das Genre entwickelt sich zu Double Dragon, auch wieder, hat jetzt auch einen Film, ja, überhaupt Franchises zur Zeit. Es gibt auch Teenage Mutant Ninja Turtles oder Hero Turtles, wie es in Deutschland heißt, weil Ninja zu brutal ist. Ja. Wer von Ihnen kennt diese alte Cartoon-Serie, Teenage Mutant Hero Turtles, ja, von Frank Zander gesungen, das Titellied. Es hieß bei uns Hero Turtles, während bei den anderen hieß es, genau, hier, jetzt kommen die Hero Turtles, ja, weil Ninja wäre zu brutal gewesen, ja, das, also gleich indiziert. Und Double Dragon gehört so in diese Zeit, diese Film-Tie-Ins, ist eins der bekanntesten und ältesten Beat'em-Ups sicherlich. Erste Teil 87, gibt diverse Fortsetzungen für Arcade, dann gibt es Double Dragon 2, Double Dragon 3, Rosetta Stone. Man übernimmt also die beiden Brüder Billy und Jimmy Lee, die sich dann durch diese Levels prügeln in alle Richtungen, um natürlich, was müssen wir retten, das entführte Mädchen. Die Handlung ist immer die gleiche, man kämpft also mit den Fäusten, mit den Beinen, mit Brechstangen, alles was man so findet, ja, und klöppelt die Gegner nieder. Und der Sieger rettet dann das Mädchen. Am Schluss muss man nämlich, und das ist das Besondere, Double Dragon, gegeneinander kämpfen. Weil nur einer kann das Mädchen bekommen. Auch das, Double Dragon, basiert wieder auf einem Bruce Lee-Film, der Mann mit der Todeskralle. Wer hat den gesehen? Aha. Sehr schön. Und es gibt, wie gesagt, auch 93 in US. Wer hat denn den Film gesehen, den Double Dragon-Film? Sehr schön. Wer hat denn den Super Mario-Film gesehen? Ja, es ist so ähnliches Kaliber. Ganz spannend. Ja. Sega wird dem was entgegensetzen mit Golden Axe, wo sie also eine Fantasy, wir transformieren das also von diesem Martial, es kommt aus dem Boxing, dann geht es in dieses Martial Arts Setting und plötzlich traut man sich andere Settings zu ausprobieren und das ist das Fantasy Setting. Also was wäre, wenn Sie so ein klassisches Rollenspiel nicht als Rollenspiel spielen würden, sondern wenn Sie mit Zwerg und Paladin und Zauberer durch die Welt laufen würden und einfach nur die Gegner niederknüppeln müssten. Ja? Das ist Golden Axe. Achtung, ganz spannend, indiziert. Die anderen Sachen nicht so, aber Golden Axe indiziert in einem Fantasy-Setting. Faszinierend. Müssen Sie alles niederknüppeln. Ich zeige Ihnen das mal, weil wir wirklich knapp mit der Zeit sind. Ich habe es doch bestimmt mit. Ich habe Ihnen die Sega. Ich habe eine Sega-Version, die kann ich Ihnen zeigen. Also ein Hack and Beat'em-Up. Sie können also wählen, welche Magie. Man kann also Magie einsammeln. Je nachdem, wen spielen Sie auch. Ich wähle mal hier Thunder. Und sie können so lange laufen, bis Gegner aufkommen. Und die müssen sie dann verkloppen. Dann gibt es noch Drachen, auf die sie steigen können. Es gibt noch ganz viele Special Moves, wie mein Thunder Move. Na komm doch mal, Heldin. Und spannend wird es, wenn sie dann mehrere auf einmal verkloppen müssen. Und so geht das in einer Tour, bis der Bildschirm voll ist mit Gegnern. Jetzt, wenn ich den hier erschlage, wenn ich es schaffe, den zu erschlagen, ich versuche das mal, kann ich auf den Drachen steigen. Ja, wir haben nicht so viel Zeit. Probieren Sie es mal aus, tatsächlich. Das bringt es dann, bis es dann, wie gesagt, ins 3D-Kippt mit dem Tekken, klappt es noch, aber danach ebbt es so ein bisschen ab. Eine andere Sache ist Dynasty Warrior Umsetzung, das war also 16-Bit-Ära, jetzt sind wir in der 32-Bit-Ära. Dynasty Warrior ist auch eine Reihe, die bis heute besteht in Fighting Games. Der erste Teil für die PlayStation ist so ein bisschen vom Gameplay wie eben Tekken Virtua Fighter angelehnt, mit der Erweiterung, dass man ganz viele Waffen hat plötzlich in einem Fighting-Spiel und ganz exotische Moves machen kann. Also das Spiel lebt davon, dass sie ganz abstruse Special-Moves ziehen können und ganz seltsame Waffen finden können. Als letztes habe ich Ihnen noch mitgebracht, dann haben wir wieder eine Punktlandung, die Labyrinth-Spiele. Pac-Man kennen Sie, ja, Bomberman, wer hat vorhin nochmal Bomberman bei uns oben gespielt? Sehr gut, ist eine gute Art, Freunde zu verlieren. Bomberman, spielen Sie es mal gegeneinander, ist faszinierend. Die Idee ist, Sie müssen sich also durch ein Labyrinth navigieren und Gegner auslöschen. Das findet also alles auf diesem Bildschirm statt. Hat auch ganz viele Vorläufer, so Gotcha, Bomberman, gibt es bis heute die Serie. Es gibt noch einen Ableger davon, nämlich die Chase Games, also wo Sie durch ein Labyrinth verfolgen müssen, sich beziehungsweise verfolgt werden. Das ist in Pac-Man in 2D, hier haben sie es bei den Maze in 3D. Da entstehen dann später, Sie sehen das, diese First-Person-Shooter draus, ne? Also so ein Dungeon geht. Da sieht man es. Das Spannende ist, bei Pac-Man müssen Sie die Gegner nicht vernichten, sondern Sie müssen ihn ja komplett ausweichen. Es sei denn, Sie essen so eine Spezialpille und dann sind die kurz, dann töten Sie die auch nicht, dann schicken Sie nur zurück ins Gefängnis, die Geister. Aber es gibt ganz, ganz viele Klone dieses Konzeptes. Also aus Pac-Man sehen Sie die Elemente, die dann plötzlich bei Bomberman sind, wo Sie Bomben legen können, von denen können Sie selber erwischt werden. Sie können aber auch Gegner damit töten und Sie laufen in so einem Grid-System rum. Also diese Grid-Maze-Games, die schlagen sehr viel. Und damit sind wir um halb und wir sind auch schon durch. Tatsächlich. Ja, warten Sie. Ich könnte Ihnen noch viel, viel mehr zeigen und ich kann Sie nur ermuntern, spielen Sie es mal. Sie sehen, das ist keine komplette Aufzählung. Es geht nur darum, was sind die Elemente von Actionspielen, die immer wieder finden, durch die Reihen durch. Und vieles wird in anderen Kursen mit. Nächste Woche gucken wir uns zum Beispiel Action Adventures an. Da sehen wir, wo das Action mit dem Adventure zusammenkommt. Und da können wir nochmal ausführlicher auf verschiedene Sachen eingehen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass Sie mitgespielt haben. Das macht echt Spaß. Und spielen Sie die Sachen mal an.